Guten Abend, guten Tag. Hier ist der Sneakpot, Folge 764. Wir sind wieder zu zweit, wie in der letzten Woche. Und wir haben uns hier versammelt, um ein bisschen über Rauschen zu reden. Also nicht in eurem Ohr zu rauschen, aber über den Film White Noise zu sprechen. Und dafür sitzt mir gegenüber in unserem virtuellen Sofa-Studio der Mann, der in einer möglicherweise nicht ganz perfekt laufenden geheimen Medikamentenstudie mitmacht, Christoph Perner.
Guten Abend. Und Robert Krüger ist unser Hitler-Experte und deswegen isst er noch ein bisschen Kartoffelsalat.
Guten Abend.
Oder so ähnlich. Kartoffelsalat war wirklich...
Ich esse Kartoffelsalat.
Kartoffelsalat. Ja. Wo ist das? Ja, White Noise. Wer hat uns das eingebrockt? Ich war das, ne?
Ja, du warst okay. Das. Deswegen, ich habe gerade auch gedacht, so, oh Gott, muss ich den jetzt zusammenfassen? Nein, glücklicherweise habe ich ihn ja gar nicht. Deswegen, Bob, weißes Rauschen haben wir gesehen. Worum ging es denn darin?
Hieß nicht auch Weißes Rauschen, dieser Film mit Daniel ja. Brühl?
Ja, der jetzt aus Netflix rausfliegt, habe ich gerade gesehen. Ich habe nämlich die Tage irgendwie so ein Notification bekommen, was jetzt alles zum Ende des Monats aus Netflix rausfliegt. Und da war auch das weiße Rauschen.
Also, ja, das habe ich auch in Essen nie gesehen, glaube ich.
Und da dachte ich, was, es kann doch nicht sein, dass der Film schon wieder rausfliegt. Das ist ja unglaublich. So schlecht war er jetzt dann auch wieder nicht. Es ist aber dieser Daniel Brühl-Film.
Ja, der ist doch schon sehr, sehr alt.
Ja,
jetzt geht's um White Noise, der neueste Noah Baumbach-Film. In der Hauptrolle Kylo Ren, also hier, wer ist er? Adam Driver und Greta Gerwig. Don Cheadle noch in einer Nebenrolle spielt einen, also fangen wir mal an, Adam Driver und Greta Gerwig sind hier ein Ehepaar, Jack und Babette, und leben so ein beschauliches Vorstadtleben in Amerika. Wann spielt denn das? Was hast du ein Gefühl dafür?
Ist das 70er, oder?
Nee, ich hätte jetzt 90er gesagt oder frühe 90er oder sowas.
In Amerika kann man das in den Autos ja immer nicht so sehen, weil die, was die Modernität ihrer Autos angeht, immer so 10 bis 20 Jahre hinten dran sind. Aber
ja, oder immer so absurde Fahrzeuge fahren, die wir nicht kennen, ja.
Mit Holzoptik, immer außen Holzoptik.
Ich verstehe das nicht. Ja, Woodpaneled Station Wagons, auf jeden Fall.
Gibt's doch nicht, oder? Immer wieder. Wie oft wir das hatten in den letzten Wochen? Also, es ist unglaublich.
Ja. Genau. Also, das, also grundsätzlich erstmal, das ist eine Buchverfilmung von Don DeLillo. Ich hoffe, man spricht den Mann so aus. Und das hält sich relativ sklavisch, bis auf wenige Änderungen an das Buch. Ich habe das Buch nicht gelesen, das kann ich dazu sagen, aber ich habe den Handlungsbogen des Buchs in der Wikipedia quer gefressen, und da erkennst du schon so ziemlich alles darin wieder. Also das ist ziemlich eins zu eins. Genau. Die Adam Driver Figur ist ein Uni oder College, was ist das? Uni, ne? Also Professor, eine Provinz-College steht hier, okay, ja. Am College on the Hill ist er Professor und referiert dort über Hitler. Er ist Hitler-Forscher, offensichtlich ein ganz wichtiger, und der wird da an dieser Uni so ein bisschen behandelt wie so ein kleiner Star, wenn er dann so seine Auftritte dahin legt, wo er dann irgendwie darüber rumphilosophiert.
Wo er einfach nur unzusammenhängende Trivia über Hitler von sich gibt.
Das kann man so sehen, ja. Dann feiern ihn da alle, nicht nur seine Kollegen, sondern natürlich auch die Studenten und vor allem die Studentinnen, weil er trägt dann auch immer seine schwarze Robe. Er sieht fast aus wie hier so an einem deutschen Gericht, so ein Anwalt oder sowas. Eine dunkle Sonnenbrille dazu, die er dann auch in den Innenräumen trägt, damit er besonders mystisch wirkt. Aber es scheint zu funktionieren. Zu Hause jedoch ist er eben verheiratet mit Babette, die sich dauernd ihre Liebe gestehen und ganz harmonisch miteinander in einer Liebesbeziehung zu sein scheinen. aber offensichtlich beide von einer latenten Todesangst geplagt sind und sich deshalb dauernd darüber unterhalten, wer möglicherweise zuerst sterben sollte, und beide wollen sie es nicht sein, also beide wollen sie, nee, halt andersrum, beide wollen sie diejenigen sein, die zuerst sterben, weil sie nicht allein sein wollen. Und ja, bis dahin alles soweit okay, dann noch haben sie noch einen ganzen Patchwork-Haufen von Kindern aus ersten Ehen von beiden Seiten, also insgesamt glaube ich 4 Kinder, unterschiedlichen, also einmal so vom Kleinkind bis zum Teenager ist da alles dabei. Und zu Hause herrscht ein völliges Durcheinander von Stimmgewirr, alle reden immer dauernd durcheinander, was einen wahnsinnig machen kann bei diesem Film. Mhm. Und nun ja, jetzt nach diesem, der Film ist in 3 Kapitel aufgeteilt, und das erste Kapitel scheint so ein bisschen dazu da zu sein, damit wir diese ganze Situation so ein bisschen kennenlernen. Irgendwie geht auch ganz viel in dem Film irgendwie auf so einer unterschwelligen Ebene um Konsum, weil sie treffen sich dann immer alle im Supermarkt, wo endlos lange Gänge von immer den gleichen Produkten, also auf so eine Art hypnotische Art und Weise schauen wir in so lange Gänge rein, die wo 100-mal dasselbe Waschmittel nebeneinander steht, bevor das nächste Produkt kommt. Das sieht absurd aus. Ich weiß nicht, ob amerikanische Supermärkte wirklich so sind, aber es war auf eine Art irgendwie schön auch. Überhaupt ist der Film...
Ja, aber das hat dann auch wieder sowas von 70er-Jahre-Optik, finde ich.
Ja, total. Also diese Supermarkt-Szenen sahen total altmodisch und so beige aus irgendwie. Ja, und dann, da hat der Film 2 weitere Kapitel, also im mittleren Kapitel kommt eine, durch einen Chemieunfall, ein Zugunglück, kommt eine lebensbedrohliche Situation auf die ganze Stadt zu, nämlich eine Chemiewolke, und dann wird diese Todesangst, die beiden ohnehin ja zu haben scheinen, halt potenziert, und am Anfang begegnet man der Sache so ein bisschen mit Leugnung und relativ schnell dann doch mit Evakuierung, und ja, dann spielen wir das ganze Spiel einmal durch und das...
Große Massenpanik.
Große Massenpanik und so weiter. Und da macht der Film noch ein paar andere Themengebiete auf, wie, weiß ich nicht, zum Beispiel unzureichendes Reagieren von Behörden auf große Katastrophenlagen und Verschwörungstheorien, die in der Bevölkerung entstehen und sich auch prä-Internet offensichtlich schon sehr gut verbreiten konnten. Also das ist... das ist da noch mit drin, und dritte Kapitel geht dann eher wieder um die beiden und um, was ich in der Einleitung erwähnte, es spielt noch ein Drogenproblem beziehungsweise ein Medikamentenmissbrauchsproblem bei seiner Frau eine Rolle, und das wird dann im dritten Kapitel noch verhandelt. So, jetzt habe ich viel geredet, wie stehst du dazu?
Also ich weiß, an mehreren Stellen war ich innerlich so, dass ich gerne reingekrätscht hätte.
Wo ich mir dachte, das doch jetzt einfach
mal. Oh nee, dann komme ich jetzt mal. Also, don't get me started, so ungefähr. Also,
doch, I want you to get started.
Also, es geht schon los bei diesem Titel. Weißes Rauschen und dann diese, wie du gesagt hast, dauernd schwelende Drogenproblematik. Ich dachte halt, dass diese Drogenproblematik irgendwie relevant ist, dass es darum geht oder keine Ahnung. Aber das ist ja eigentlich, verpufft das ja komplett. Also das ist ja ziemlich wurscht eigentlich. Ja, so ein bisschen Vehikel wird es dann am Ende, aber es geht ja nicht um Drogenkonsum oder um Medikamentenmissbrauch wirklich. Oder nur völlig am Rande. Und auch die anderen Thematiken, ja, diese Panik, dieses Flüchten, das ist alles so anerzählt. Und dann aber eben völlig überladen mit so gewollt Skurrilem. So, also dieses dauernde Rumgelaufe von den Hintergründen, also grauenhaft, ich hab gerade gehört, wahnsinnig, da gibt es mehrere Szenen in dem Film, wo man richtig sieht, dass so die in der Choreografie hinten durchs Bild laufen, einfach nur ums nervig zu machen, also ums irgendwie unruhig
zu machen.
Genau. So, da gibt es eine Szene in so einem, in der Küche, wo
gleich am Anfang, das ist die Öffnung, glaube ich, ja.
Ja, kann das sein, wo die immer, und die gehen auch nicht irgendwie um irgendwas, sondern die gehen quer durch, also die gehen immer Geraden hinten durch und also es wird wahnsinnig viel gelaufen und dann fast die gleiche Szene in dieser Panik, wo sie dann aufbrechen auf diesem Feld.
Ey, das war aber grandios.
Ja, aber es ist auch wieder sowas.
Ja, aber das war doch, da war ja.
Er versucht irgendwie so ein Kuscheltier zu bekommen und es wird ihm dauernd irgendwie, laufen ihm Leute dauernd quer durch. Und
ja, aber das war doch absichtlich als absurde Comedy angelegt. Also ich habe mich kaputt gelacht an
das. Dass das alles absichtlich war, ist mir völlig klar. Und dann halt auch im Abspann. Also dieser.
Der Abspann ist köstlich. Das ist das Beste am ganzen Film.
Ja, habe ich mir auch überlegt. Der ist nicht schlecht gemacht, ja. Da ist auch dieses, was du vorhin beschrieben hast in den Supermarkt, mit dem, dass das alles gleich aussieht, ist ja dann auf die Spitze getrieben, dadurch, dass dann ein Gang komplett weiß ist. Mhm. Also die ganzen Produkte alle weiß sind, obwohl es unterschiedliche Produkte sind.
Und ein schwarzer Mann in der Mitte steht und tanzt.
Ja, genau. Und ja, aber auch da wird unheimlich viel rumgelaufen und sich bewegt und irgendwelche Tüten in die Luft geschmissen. Dann am Ende, ich habe gesagt, ey Leute, das ist einfach nur, ja, das ist so eine Tanzchoreo, was ihr hier macht. Aber und es soll irgendwie verkünstelt sein und ist auch verkünstelt.
Hey, das ist Noah Baumbach, was erwartest du?
Ja, ich kenne den, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal einen Film von dem gesehen habe. Also ich fand das nervig. Und auch das Gequatsche die ganze Zeit, auch das, dieses, dass der, was soll das mit diesen Hitler-Studies? Das ist einfach, ja, wir wissen alle, dass Hitler das große Reizthema ist, gerade für die Amerikaner, ja, das kann halt alles aufpeppen. Aber, ja, er hat überhaupt keine, also, das gibt's ja auch gar nicht, Hitler-Studies, was soll das sein? Ja, es kann sich jemand mit dem Dritten Reich beschäftigen oder also ein Historiker in irgendeiner Form, aber das macht er ja alles nicht. Das ist ja alles das ist nur so Trivia, so welche Zahnpasta Hitler benutzt hat und keine Ahnung, was für ein Scheiß. Das meiste ja davon auch so rein spekulativ.
Das ist eine gute Frage, ob es das wirklich gibt, aber ist übrigens auch aus dem Buch, also das hat sich jetzt nicht Baumbach ausgedacht, sondern
es
steht.
Ja, das macht es aber nicht besser. Also das fand ich so so mit bescheuertem, groteskem aufgefüllt, so pseudoskurril, aber irgendwie sinnlos. Und dazu hat es dann auch noch gepasst, dass natürlich Lars Eidinger natürlich auch mitspielen muss, der auch sein beschissenes Staatstheater-Gehabe, die ganze, so wie er es im Tatort auch schon immer macht.
Aber das, da muss ich, also das hast du ja vorher angeteasert, als du irgendwie in der WhatsApp-Gruppe, bevor Stefan und ich ihn gesehen hatten, oder ich weiß gar nicht, ob Stefan ihn überhaupt jetzt geschaut hat, aber bevor ich ihn gesehen hatte, hast du in der Gruppe geschrieben, viel rumgelaufe, glaube ich, und Lars Eidinger oder sowas. Und ich wusste das gar nicht, dass er da drin vorkommt. Da habe ich die ganze Zeit gewartet, weil du hattest irgendwie, ich weiß nicht genau, was du geschrieben hast, aber du hattest so einen Unterton irgendwie drin.
Ja, klar. Lars Eidinger macht auch immer, was er immer tut. Oder
ja, sowas, genau. Und dann dachte ich so, okay, das wird jetzt wieder furchtbar.
Ja, war es doch auch.
Nee, ich fand überhaupt nicht.
Die Rolle. Er macht doch genau das, was er immer macht.
Ja, aber es hat perfekt auf die Rolle gepasst, war total gut gecastet.
Ja.
Weil ich meine, der Typ war halt ultra druff und ist halt irgendwie so ein bisschen durchgedreht. Und das ist das ganz ehrlich, diese Schießerei, dieses Geschieße mit dieser Waffe, ja, als er die kriegt und der sagt ihm noch, als er ihm die Waffe gibt, dass das eine 22er ist. Und ich meine, wenn man, also wir als erfahrene Hollywood-Filmschauer wissen, ohne dass wir so ein Ding jemals in der Hand gehabt haben, mit einer 22er kriegst du nicht mal eine Hauskatze tot. Das ist schon anstrengend. Das ist irgendwie so, ist zwar eine Waffe und da kann man wahrscheinlich auch tödliche Verletzungen mit verursachen, aber da muss man schon wissen, was man tut, glaube ich, zu wissen, als erfahrener Hollywood. Zumindest in Filmen, ja. Das mag in der Realität anders aussehen.
Es kommt auch an, wo du hinschießt.
Genau. Also, dass der mit anderen Worten nach zweimal auf den Dings schießen nicht tot sein würde, das wussten wir doch als erfahrene Filmschauer vorher. Und es ist dann auch so schön creepy, wie dieser eine Shot die Kamera so rüberschwenkt und die Augen plötzlich wieder offen sind und nicht so, wow. Ich habe es irgendwie kommen sehen, aber es hat mich trotzdem überrascht. Fand ich lustig. Und überhaupt, der Film, und ich bin gar nicht so negativ eingestellt wie du. Er hat mich am Anfang mit dieser Familie zu Hause, wo alle durcheinander reden und wo du genau merkst, der Film versucht mir hier gerade zu vermitteln, nervöses Familienleben, Getue, also Patchwork-Familie und so weiter, aber er kriegt es nicht authentisch vermittelt, sondern es ist so ein künstliches, aufgesetztes,
total.
Guck mal, wir machen das mal auf so eine Theaterart. Und
ja, aber auch absichtlich, gell?
Absichtlich, also genau. War, ja, genau. Hm. Und das ist so, da kann ich nicht gut mit. Also das, ich verstehe, was da gemacht wird, aber das, ich mag Filme lieber, wenn sie realistisch ja. zeigen. Das kann man ja auch, ja. Solche Familien gibt's ja, wo kein Mensch da irgendwie mal darauf wartet, dass die anderen zwei eine Pause machen beim Reden. Ja. Und man sich dauernd gegenseitig übers Wort fährt und alle unterhalten sich in einer Lautstärke, dass keiner mehr seine eigenen Gedanken versteht. Aber das hier war nicht das, sondern das war die gespielte Version davon.
Und deswegen passt dann natürlich Lars Eidinger auch rein, gell?
Ja, da war er ja noch nicht drin.
Ja, aber in dieses Mindset.
Genau. Ja, und dann macht er so ein bisschen diesen Ausflug an die Uni mit diesen Kollegen, die sich auch über völlige Belanglosigkeiten, wo du denkst, reden College-Professoren wirklich so miteinander? Nein, tun sie wahrscheinlich nicht.
Natürlich nicht.
Ja, also waren natürlich auch lustige Witze drin irgendwie, da habt ihr, was weiß ich, mit dem, was war das, was hat er gemacht, gekriegt am Rücken irgendwas und eine ich weiß nicht mehr, von einer nackten Frau, she was naked to the waist. Und der andere sofort.
Von
which direction? Und dann schneidet der Film weg und du denkst dir so, du hast noch dieses Bild im Kopf und versuchst die beiden Varianten durchzugehen und dann ist der Film schon wieder völlig woanders.
Ja, genau.
Also das hatte irgendwie so absurde Momente und dann sein Kollege von Don Cheadle, ich sehe Don Cheadle ja sehr, sehr gern, gespielter Elvis Forscher irgendwie, keine Ahnung, Soziologie-Professor, der versucht, quasi Elvis-Studies zu etablieren und damit berühmt zu werden, was nicht so gut geht wie mit Hitler-Studies. Und alle möglichen Informationen über Elvis hortet und sammelt. Dann gibt's diesen Auftritt in den seiner Vorlesung, wo den anderen einlädt, damit der da mal so ein bisschen reinkommt und ihm irgendwie so ein bisschen Gravitas mit machen rüber. Halt
fast sowas wie ein Battle Rap.
Ja.
Der eine erzählt Trivia über Elvis und der andere über Hitler und das gleichzeitig.
Und es gleicht sich in gewissen Teilen, ja.
Mit, ja, ja.
Beziehung zur Mutter und so weiter. Und am Schluss feiern dann alle Kylo Ren wie ein Irrer da in diesem Nix. Das ist natürlich komplett überhöht und komplett artifiziell, was da passiert.
Mhm.
Aber der Part hat mich so ein bisschen genervt. So, und dann
mich
kommt
auch.
Irgendwann dieser familiäre Teil so ein bisschen rein, wo dann irgendwie die eine Tochter verdächtigt, ihre Mutter Medikamente zu missbrauchen und sucht ständig irgendwo deren Sachen durch und trägt Beweise zusammen und keiner will ihr zuhören. Der Sohn ist vollkommen ein Klugscheißer, aber er hat ja meistens recht.
Oh, das ist aber auch schlimm, was der von sich gibt, finde ich.
Teilweise, ja. Und beobachtet dann schon so die Anfänge von diesem Zugunglück mit dem Fernglas irgendwie vom Dachboden aus.
Und dann wiederholen die immer, was er sagt. Also gerade der Kylo Ren, ja.
Ja. Und dann fing das an, so eine gewisse Dynamik zu bekommen, die ich einigermaßen verstehen konnte. Und spätestens bei der Szene, wo sie dann in die Evakuierung gehen und der Nachbar fährt mit dem Auto los und fährt die Mülltonne um. Und dann steigen sie alle ins Auto und fahren beim Rausfahren auch die Mülltonne, die Adam Driver vorher rausgebracht hat und an exakt diese Stelle selber gestellt hat, das sehen wir noch vorher. Und dann bei der Evakuierung fährt er auch die Mülltonne um und brettert dann die Straße runter und in jeder Einfahrt liegen umgefahrene Mülltonnen. Spätestens an dieser Stelle, dieses Bild, dachte ich, okay, ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was der Film für eine, also wie diese absurde Comedy da drin gedacht ist und dass ich das nicht nur so empfinde auf so eine Art, sondern das will auch so sein.
Ja, ja. Ja, auch wie sie dann später diesen Rednecks hinterherfahren, weil er meint, so, die wissen mehr, fahre ich denen mal hinterher, irgendwo durch den Wald.
Genau, und dann ein Auto im Fluss dadurch lenkt, dass er die Vorderräder bewegt. Ja, und also da, der Film, dann später diese Evakuierung, diese zweite Evakuierung, dann diese, da kommen dann so diese Thematiken von das Government ist auch unfähig, korrekt zu handeln. Also es gibt dann so eine Evakuierungsleitstelle, die quasi, die benutzen einfach irgendeine Simulationsorganisation, die irgendwie Simuwag heißt, für Evakuierungen, die noch simuliert werden. Und die machen dann einfach, also die Simulation wird dann echt, weil das auf das richtig Echte hat man sich leider nicht richtig vorbereitet. Und dann streuen alle möglichen Leute Gerüchte.
Das heißt, das Echte ist jetzt die Simulation für die Simulation. Oder fängt doch mit ihm zu diskutieren.
Genau. An. Und spätestens da wird's dann absurdes Theater. Und das gipfelt dann in dieser Evakuierung von diesem Platz, zu dem sie bereits hin evakuiert wurden. Den müssen sie dann auch nochmal evakuieren. Und da wird es dann so Benny Hill-artige Slapstick-Comedy, wie er dann versucht, diesen Kuschelhasen wieder zu bekommen. Da habe ich dann, ab da war ich irgendwie gut drauf. Dann, ab da mochte ich den Film wirklich. Das hat dann, ja, es eskaliert dann so langsam weiter. Und dann bricht das ja nochmal zur dritten, zum dritten Block hin. Und die Lars Eidinger Sache, da tauchen noch atheistische Nonnen auf. Also ich meine, was willst du denn mehr? Leute, die Deutsch sprechen in dem englischen Film, und die sind wirklich Deutsche, die alle richtig Deutsch sprechen mit Dialekten und allem. Und du denkst dir, ein amerikanischer Film mit echten Deutschen, wie toll ist das denn?
Das stimmt, ja, das habe ich ihm auch angerechnet, ja.
Ja, und diese Nonne, also ich habe es gefeiert. Ja, also von daher, am Anfang bin ich da so reingegangen mit dieser negativen Vorbelastung aus deiner WhatsApp-Message, und am Anfang dachte ich auch, es würde sich bewahrheiten, aber er hat mich dann gekriegt irgendwo so in der Mitte.
Ja, mich hat er nicht gekriegt. Also, mir war das einfach zu künstlich, zu verkünstelt. Nee.
Ich finde, es ist ein bisschen so dieses Thema Todesangst und so, ich kann es nicht nachvollziehen in dem Sinne, weil ich das, ja, ein Stück weit, ich bin Hypochonder, das haben wir hier auch schon öfter thematisiert, aber nicht so. Also ich habe nicht diese Art von, er geht ja dann zu seinem Arzt und sie unterhalten sich auch darüber, dass die Ärzte immer anlügen und so weiter. Der Arzt auch so eine völlig überdrehte Figur, die ganz eigenartig geschrieben ist. Damit konnte ich, also da habe ich keinen Bezug zu entwickeln können, so richtig. Aber diese anderen Themen, so Verschwörungstheorien und Medienkritik, weil auch die im Fernsehen ist, alles, was im Fernsehen gezeigt wird, also der Film beginnt ja am Anfang mit so einem Zusammenschnitt, wo unser Elvis-Forscher irgendwie über Filmexplosionen redet. Und dann sehen die Kinder irgendwann Flugzeugabstürze im Fernsehen. Und spätestens, wenn es dann zu diesem Chemieunfall kommt, redet das Fernsehen halt auch nur noch Blödsinn. Ich finde, das Thema haben wir jetzt mit der Corona-Pandemie und mit Trump irgendwie auf einem sehr anderen Level durchgespielt, als dass uns dieses alte Buch, ich glaube, es ist aus den 90s, irgendwie über 30 Jahre altes Buch, als dass uns das noch was, nee, es ist aus den 80ern, sehe ich gerade, als dass uns das noch was dazufügen könnte. Also die Verfilmung hätte es jetzt natürlich tun können, aber die hat es auch nicht gemacht, die hat sich da ans Buch gehalten. Und irgendwie, da musst du halt schon genau hinhören, wenn diese Themen irgendwie da jetzt überhaupt noch relevant behandelt sehen möchtest. Das ist irgendwie, weiß nicht, da hat die Realität den Film links, rechts und links überholt.
Ja, das stimmt. Ja.
Wobei man eben gesehen hat, Verschwörungstheorien brauchen das Internet nicht oder haben sie nicht gebraucht. Es ist zwar wohl der Brandbeschleuniger, der es viel, viel schlimmer macht, aber gab es auch damals schon. Ganz ohne das. Die sich dann da Geschichten darüber erzählen, was diese Wolke ist und was sie macht und so.
Ja, nee, ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Ist einfach nicht meine Art von Film. Ich mag das nicht.
Ich würde jetzt wirklich gern wissen, was der Stefan denkt, weil es hat sowas David Lynchiges gehabt zwischendurch, so an manchen Stellen. Aber vielleicht auch.
Aber dieses Dauergequatsche und dauernd gelaufen.
Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was er sagen würde. Vielleicht wäre er auch, vielleicht kann er das nächste Woche nachtragen. Vielleicht hat er ihn ja geguckt, das weiß ich ja nicht. Ja. Das zum Thema White Noise mit.
Ich habe mir überlegt, eine Sache habe ich mir noch überlegt.
Ja, bitte.
Ich glaube, das hatte ich auch geschrieben. Ich habe das Gefühl, der Adam Driver, der funktioniert für mich nicht als Nicht-Bösewicht. Der funktioniert, wenn überhaupt, dann als richtig, richtig ultra-bösewichtiger Bösewicht und nicht als so Familienvater. Das hatten wir schon in Marriage, wie hieß es?
Sorry.
Ach, das ist auch von Baumbach, gell?
Das ist auch von Baumbach, das hätte ich gleich gesagt, weil du vorhin gesagt hast, du hast noch nichts von ihm gesehen. Doch, und wir hatten Francis H. in der Sneak, aber da weiß ich nicht, ob du mit warst.
Nee, weiß ich nicht. Ja, kann ich nicht, weiß ich nicht.
Ich suche ihn mal raus, wo wir den hatten, dann kann ich gucken, ob du Punkte gegeben hast.
Der funktioniert für mich einfach nicht als dieser kauzige Familienvater. Überhaupt nicht. Francis H. sagt mir irgendwas, aber nicht viel.
Also Francis H. haben wir in Folge 296 besprochen, und zwar Stefan und ich. Das war der, auch der Baumbach-Film, auch mit Greta Gerwig, die damals auch dort Drehbuch sogar mitgeschrieben hat, die Hauptrolle gespielt hat. Auch da schon Adam Driver drin, den ich damals noch überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, weil das
niemand
war noch vor Kylo Ren, genau. 2013 war das. Und da habe ich 7 Punkte gegeben und Stefan 6,5. Von daher 296, wenn ihr das nachhören wollt. Und Marriage Story haben wir, glaube ich, mehrfach im Sneakpot gehabt, weil Claudia, glaube ich, mal drüber gesprochen hat. Aber zuletzt 611. Claudia 9 Punkte, Stefan 4, Christoph 2. Bam.
Haben wir das? Claudia 9.
Ja.
Wie heftig. Ja, das haben wir mal zwischen den Jahren besprochen, gell? So vor 2-3 Jahren sowas.
Ja, war jetzt, die Sendung ist vom 31.12.2019. Das ist unsere Silvester-Sendung gewesen, ja.
Mhm. Ja, die hatten wir aber nicht an Silvester aufgenommen, oder?
Das kann ich dir nicht mehr sagen.
War, glaube ich, das, wo wir 3 Folgen direkt an einem Abend aufgenommen haben. Und
guck mal, da hat noch Ray Liotta mitgespielt, der ist doch jetzt auch kürzlich gestorben. Was heißt kürzlich, ist auch schon eine Weile her, aber.
Vergangenen Jahr, ja.
Ja.
Naja.
Ja, insofern, wenn ihr da noch Noah Baumbach und Adam Driver Material nachhören wollt, Greta Gerwig Material, dann sind das die beiden Folgen, 611 und 200, jetzt habe ich die nochmal wieder vergessen, 296.
Also letztes Mal habe ich 2 Punkte gegeben, hast du gesagt, gell? Also ein bisschen besser fand ich ihn schon, aber er hat mich schon an mehreren Stellen genervt. Und das ist einfach gar nicht mein Film. Ich gebe da 3,5 Punkte.
Okay. Ich gebe 7. Ich fühlte mich gut unterhalten.
Das ist ja unüblich, dass du so viele gibst und ich so wenig.
Irgendwie mochte ich den auf eine Art. Es war so, vor allem in diesem Supermarkt. Und dass die sich immer im Supermarkt treffen, dass die Don Cheadle-Figur sagt an einer Stelle mal irgendwie sowas, irgendwas ist passiert, ich weiß nicht mehr genau was. Bla bla bla. And I directly came here. So, und sie stehen im Supermarkt. Und denkst du so,
völlig naheliegend.
Völlig naheliegend. Da rennst du erstmal in den Supermarkt, weil du weißt, da triffst du ja alle. So dieses Konsum ist das Einzige, wo man da ist. Der Tempel, da gehen wir alle hin. Und der sieht halt auch, dieser Supermarkt ist so schön. Das ist fantastisch.
Das ist halt so klinisch, gell?
Ja, aber halt auch so. Ja, und dann dieser Abspann. Die alle in diesem Supermarkt eine Tanzchoreografie wie in einem Bollywood-Film aufführen, aber eine halt absurden Tanz irgendwie. Mhm. Und das dann einfach unter dem Abspann, nicht so wie man es normalerweise machen würde, da ist dann nochmal so eine Minute so Tanzchoreo und dann wird es schwarz und der Rest vom Abspann läuft. Nein, die ganze Zeit bis zum Schluss.
Und ich war mir gar nicht sicher, ob es ein Loop ist oder ob die weiter tanzen, aber ich glaube, es war kein Loop.
Ich glaube auch nicht, dass es ein Loop war, weil ich habe auch immer verschiedene Leute beobachtet und dann immer wieder.
Die Tüten flogen auch immer mal in verschiedene Richtungen.
Genau. Und ich dann irgendwie überlegt habe, so, hat die Figur das vorhin auch schon gemacht? Die macht jetzt was anderes, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es ein Loop war, aber vielleicht täusche ich mich. Vielleicht ist es ein langer Loop, den man da nicht so wahrnimmt. Aber eine tolle Abspannsequenz. Ja. So, dann würde ich sagen,
trinken wir was.
Huh? Haben die irgendwas getrunken in dem Film? Irgendwas Benennenswertes?
Ist mir nichts aufgefallen. Also ich habe es jedenfalls nicht gemerkt.
Ich auch nicht. Ich habe einfach, weil es ein amerikanischer Film ist und weil er da irgendwo im amerikanischen Vorstadtmilieu spielt, habe ich auf jeden Fall mal Whisky mit rübergebracht. Aber ich muss jetzt ja auch hier mal zu eurem Geschenk kommen.
Okay.
Der Christoph und die Theresa haben mir zu meinem Geburtstag ein Mitbringsel aus Frankreich überreicht. Und zwar 3 Flaschen Bier. Und die werde ich jetzt irgendwann in den nächsten Wochen mal hier so wegtrinken. Und das hier, mit dem ich anfange, ist natürlich alles französisch. Hier steht irgendwie wahrscheinlich sowas wie 2 Hopfen oder so. Was heißt Amant? Amant? Les deux Amants? Weiß ich nicht.
Nicht Allemand?
Nee, Amants. A-M-A-N-T-S.
Boah, bin ich überfragt.
Ich kann das ja mal Google Translate fragen, aber das Bier heißt auf jeden Fall Mathilde. Darunter steht, dass es blond sei und ein Bier.
Ach, deux amants, also 2 Liebende.
2 Liebende. Ah, nee. Vielleicht hat,
Vielleicht hat es auch noch irgendeine andere Bedeutung. Aber Amant heißt Liebende.
Aha, okay.
Ich weiß nicht, ob das bei Bier noch irgendwas anderes bedeutet. Zwei Hopfen.
Die beiden Liebenden, ja, da hast du recht. Aber hier ist nur eine Person drauf auf dem Bier. Und naja, egal. Ich werde das probieren. Und wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich so klassisch herrengedecksmäßig zum amerikanischen Whisky über.
Sehr gut. Also welches hast du jetzt genommen? Wie heißt das?
Mathilde.
Alles klar.
Erzähl doch mal kurz die Story, wo ihr die, das kannst du doch viel besser erklären.
Also, wahnsinnig viel zu erzählen gibt es da nicht, aber das war aus Le Havre stammt das. Und wir sind halt drüber gestolpert, weil da eben diese Biere irgendwelchen Namen von Personen tragen, warum auch immer. Und eins davon heißt halt Robert. Na, das fiel uns ins Auge. Okay, das müssen wir mitnehmen.
Genau. Also wenn ich als letztes öffne. Deshalb, ich habe jetzt von, das, ich glaube, in dieser Packung sind die ja so drei nebeneinander drin gewesen. Das Robert ist das ganz rechte. Insofern passt es ganz gut. Dann werde ich das von
Mathilde
von links anfangen auszutrinken. Und genau.
Ich hatte überlegt, ob ich irgendwas Weißes trinken soll. Also
Ja.
Dings.
Was nennt man da? Batida de Coco?
Oh, nee. Nee, ich hätte auch nach Le Havre gegriffen, hätte Pastis aus Le Havre genommen, wo ich dann ein bisschen Wasser reingemacht hätte.
Ach so,
und das ja, weiß gerauscht. Aber irgendwie hatte ich keine Lust auf Pastis.
Du könntest auch, glaube ich, einen Eiswürfel in Cointreau schmeißen. Ich glaube, das wird auch milchig.
Echt?
Ja. Also wenn du pur trinkst.
Also das wusste ich nicht, okay. Ich wusste es nur von diesen ganzen Anis-Sachen. Nee, ich habe jetzt einfach Braulio, weil ich einfach Bock drauf hatte und weil ich eine neue Flasche hatte.
Ah, ist aber gleich richtig.
Und Braulio ist ja so ein Südtiroler Kräuterlikör. Und das Besondere daran ist, dass die Kräuter eben nicht getrocknete Kräuter sind, die da genommen wurden, sondern frische Kräuter. Und das schmeckt man extrem. Es ist einfach wie eine Bergwiese zu trinken. Das ist fantastisch.
Bergwiese, die dir jemand in die Nase drückt.
Ja, das ist super gut.
Ich habe den unheimlich monsterkräutrig in Erinnerung.
Ja, ja, ist er.
Ja.
Super. Ich liebe den.
Okay. Ja, Südtiroler Alpenkräuter. Du hast das korrekt.
Ja, ich weiß es deswegen, weil wir da vor ein paar Jahren mal im Urlaub waren in Südtirol und da gab es den bei uns im Hotel, im Restaurant, gab es Braulio und da habe ich gesagt, ach cool, ihr habt Braulio auf der Karte, das ist ja, da trinke ich einen Braulio, wie kommt der denn darauf? Und dann habe ich gesagt, ja, der ist doch hier aus dem Nachbartal. Und ich so, ach, das wusste ich nicht. Interessant.
Ja, cool. Ja, ich war ja letzten Herbst in Südtirol, aber Braulio ist mir tatsächlich nicht begegnet. Was ich viel gesehen habe, ist halt so Apfel- und Birnenbrände.
Und Zirbe gibt's auch da.
Das mag sein. Die Zirbe habe ich dann erst später auf der deutschen Seite der Alpen im Gin gekauft.
Theresa hat vorhin von mir verlangt, dass ich ihr einen Zirbenlikör bringe. Den haben wir auch noch von dort. Aber der ist jetzt fast leer. Also das war, glaube ich, das vorletzte Glas.
Aha.
Ein Zirbenlikörchen.
So.
Mhm.
Also, dann fahren wir fort, würde ich sagen.
Okay, ich bin gespannt.
Ich auch. Ich habe den Tab auch gerade nicht hier. Du sprichst jetzt über Hör. Also wir bleiben,
Oha.
Da kann man
Oha.
Jetzt die Verbindung von Noah Baumbach über Marriage Story zu hier, wie heißt sie? Hauptdarstellerin, ich komme gerade nicht drauf.
Die Hauptdarstellerin in Hör? Ach so, Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson. Und dann sind wir bei Hör. Und weil das ja auch die in Marriage Story ist. Ich wollte nur eine Kette bauen.
Genau, aber hier in Hör spricht sie ja nur, also man sieht sie nicht. Deswegen würde es hier auch nichts ausmachen, wenn sie eine fürchterliche Frisur hätte, wie in Marriage Story. Aber ich weiß nicht, ob sie die hat. Ja, Hör hat die Claudia, glaube ich, auch schon mal besprochen in Folge.
Ja, sage ich dir gleich. Habe ich leider gerade verdödelt.
Vor ein paar Jahren auf jeden Fall.
In Folge 338.
Ja, ich habe jetzt leider, wir haben es vorhin erst geguckt, ich muss das morgen unbedingt hören, ob sie das gut oder schlecht fand. Weil bisher habe ich eher oder eigentlich nur positive Rezeption von diesem Film gehört. Und vielleicht war das das Problem, ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall hohe Erwartungen. Und ich mochte ihn gar nicht.
Okay. Ich war damals, weiß ich nicht, ob ich mit ihr in der Sendung war. Doch, ich war mit ihr in der Sendung, sehe ich gerade. Ich kann mich aber auch überhaupt nicht erinnern.
Also hattest du ihn nicht gesehen, oder
was? Nee, ich hatte ihn nicht gesehen und ich kann mich an die Sendung nicht erinnern.
Ja. Also, zur Story. Es spielt so in der nahen Zukunft und wir haben einen Protagonisten, der von Joaquin Phoenix gespielt wird und der so ein, ja, der gerade aus einer Beziehung kommt, also aus einer Ehe, die gescheitert ist, und er ist so sehr melancholisch und traurig und und so weiter. Und jetzt gibt's ein neues Technik-Gadget, und zwar eine Art Siri, nur mit dem Unterschied, dass dahinter eine echte künstliche Intelligenz, eine lernende, sich entwickelnde steckt. Und das holt er sich und freundet sich eben mit ihr an.
Das wird doch jetzt mit ChatGPT garantiert demnächst passieren, oder?
Ja, genau, sowas in der Art. Und ja, die entwickelt sich halt ganz schnell, so hat, ja, entwickelt eben im Endeffekt Personality und Gefühle, und ja, es kommt natürlich, wie es kommen muss, ist ja klar, gell?
Er verliebt sich.
Ja, logisch, und sie verliebt sich auch in ihn.
Gell? Ach so, gleich beidseitig,
ja, ja.
Okay.
Ja, beidseitig. Und ja, wie gut das funktioniert, das, ja, kann man sich da anschauen. Und
du sagst, kann man sich denken, aber du sagst, kann man sich da anschauen.
Kann man sich denken, ja. Das Problem, ich muss jetzt ein bisschen spoilern, aber es ist einfach, ja. Ja, es geht nicht anders. Das Problem ist, dass sie, ja, weil sie eine, im Endeffekt, ja, viel schneller rechnet, auch viel schneller sich entwickelt und deswegen ihm entwächst sehr schnell. Gell? Also sie sind halt nur ganz kurz auf Augenhöhe und dann ist sie ihm halt entwachsen. Und deswegen funktioniert das halt nicht. Und da muss ich sagen, im Endeffekt geht es dann relativ, ich will nicht sagen harmonisch auseinander wieder, aber sehr konfliktfrei. Wo ich dann dachte, was mir hier fehlt, das thematisiert wird, ist halt diese Skynet-Geschichte. Also du hast da eine künstliche Intelligenz oder ganz viele, also er ist ja nicht der Einzige, der das hat, gell, der sowas hat. Du hast so eine künstliche
Intelligenz. Aber das ist schon, ich verstehe das richtig, die künstliche Siri von deinem Handy wäre dann eine andere als auf meinem Handy. Also die fängt gleich an, aber die entwickelt sich.
Ja, genau.
Okay, verstehe.
Ja. Und die hat eben auch die Freiheit, nicht nur sich zu entwickeln, sondern die hat auch die Freiheit, sich mit anderen künstlichen Intelligenzen zu vernetzen.
What unabhängig could possibly von ihm. Go wrong?
Und genau. Und auch praktisch im vom, also nicht nur lokal gespeichert zu sein, sondern die kann eben auch sich global vernetzen und auch agieren dann, ja. Und genau wie du sagst, was kann schief gehen, ja? Es geht natürlich nichts schief hier, weil es darum nicht geht, weil es wahrscheinlich wieder irgendeine Parabel ist, die ich nicht richtig kapiert habe. Kann durchaus sein. Aber wo ich mir denke, so, das ist halt genau die Terminator-Geschichte, nur ohne die Terminator-Geschichte. Warum sollte man das tun? Das ist völlig irre. Aber das wird halt nicht thematisiert, was ich auch komisch finde. Weil ja gezeigt wird, dass sie sich viel zu schnell entwickelt und viel zu schnell eigentlich zu dem Schluss kommt, dass sie Menschen nicht mehr braucht und dass Menschen eigentlich es nicht wert sind, dass man sich mit ihnen abgibt. Und nicht nur sie entscheidet, sondern im Endeffekt alle. So komisch, dass das nicht thematisiert wird, die Problematik daran, weil das ist doch viel problematischer, als dass er nicht über seine Ex hinweg ist. So what, ja? Also.
Okay, ich kann das immer noch nicht so richtig greifen. Die Besprechungen, die ich sonst so, ich habe jetzt wirklich nur so vage Erinnerungen an alte Besprechungen, die ich mal irgendwann gehört habe, aber das ist alles so lang her, dass ich das so als Romantik irgendwie Schnulz in abgespeichert habe, aber ich habe ihn halt
nicht gesehen. Ja, das ist es auch. Es ist unheimlich melancholisch und auch kitschig, aber trotzdem nicht sehr berührend. Also mich jetzt, ich habe nicht geweint. Und das soll schon was heißen. Ich habe sogar bei Ralf Reichts geweint.
Also, kommen wir später zu.
Ja, genau.
Die Besetzung ist halt wahnsinnig gut, gell? Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson, Rooney Mara und dann sind noch hier Chris Pratt,
Olivia Wilde,
Bill Hader, Kristen Wiig. Also,
unheimlich gut besetzt, ja.
Ich meine, das ist gut.
Ja, und es mochten ihn ja auch viele. Also, ich bin vielleicht nicht der Richtige dafür.
IMDb-Wertung ist wahnsinnig hoch, 8,0 ist riesig. Also,
Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist er irgendwie, muss man das viel mehr mit einen Schritt zurück und als Parabel und nicht so an die, aber ich habe da eben, ich habe mich eben sehr stark an dem gerieben, dass das halt nicht gut gehen kann eigentlich und dass das alles überhaupt gar keine gute Idee ist und warum denkt da keiner drüber nach? Und der Typ ist traurig, ja, so what? Also
Ich habe erst heute Morgen auf Mastodon über Siri gemeckert. Oder vielleicht war es auch gestern Morgen, weiß ich nicht mehr genau. Egal. Es war gestern Abend. Ich habe Siri gefragt, wie lange es noch ist bis 7 Uhr morgens. Ich wollte die Anzahl an Stunden bis 7 Uhr morgens von ihr wissen. Und sie hat mir einfach gesagt, wie viel Zeit seit 7 Uhr morgens vergangen ist, weil sie Since und Until nicht auseinanderhalten kann.
Oh.
Und
kann man dann sagen so, okay, dann nimm dieses Ergebnis und zieh es von 24 ab?
Das habe ich nicht probiert. Es kamen dann ein paar Antworten auf Mastodon auch darüber, dass Siri früher mal besser war. Das ist halt auch das Problem bei so Dingen, die auf Servern laufen, gell? Da kann halt jederzeit immer ein Update eingespielt werden und dann reagiert die morgen anders als heute. Und früher konnte sie so conversational stuff, dass sie.
Das finde ich allerdings jetzt schon ein bisschen traurig. Das ist ja wie, dass Siri praktisch Demenz hat.
Demenz hat, ja, so ein bisschen irgendwie. Vor allem der eine, der mir geantwortet hat, Boris aus vom Happy Shooting Podcast, hat dasselbe heute Morgen dann nochmal ausprobiert, mit einer ähnlichen Frage, und da hat es ihm richtig geantwortet und mir hat es halt falsch geantwortet. Das hat mir halt nichts genützt. Ich stand vor der Spülmaschine und wollte, dass die morgens um 7 fertig ist. Und deshalb wollte ich wissen, wie viele Stunden sind es bis morgens um 7, damit ich irgendwie die 2 Stunden, die Maschine läuft, davon abziehen kann. Und dann hätte die halt so um 5 Uhr angehen. Ich hätte auch fragen können, wie Stunden sind es noch bis 5 Uhr. Dann hätte ich halt die Zahl gewusst.
Jetzt halt irgendeine andere falsche Antwort
gegeben. Hätte ich eine andere falsche Antwort bekommen und dann hätte ich gewusst, um wie viele Stunden ich das Ding quasi vortimern muss, damit es dann da morgens losläuft und zum richtigen Zeitpunkt fertig ist und nicht die ganze Nacht überrumpelt. Oder halt nur so ein Teil von der Nacht. Egal, jedenfalls die verdammten pseudo-künstlichen Intelligenzen, diesen Telefonen, die einfach nicht in der Lage sind, ein paar Stunden zu, oder Since und Until auseinanderzuhalten, weil konnte sie nicht. Warum auch immer.
Ich habe bei meiner Spülmaschine, kann man die Uhrzeit anwählen, wann sie loslaufen soll. Da ist halt nicht, genau, also nicht wie bei der Waschmaschine mit so viel Stunden, sondern um so und so viel Uhr. Das Problem ist, sie läuft auf Sommerzeit und genau. Ich weiß nicht, wie man sie auf Winterzeit umstellt. Im Winter muss ich immer eine Stunde noch dazu denken.
Ja, das ist natürlich auch blöd. Genau, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Dazu muss das Ding eine Uhr haben und man muss dafür sorgen, dass es richtig geht. Nee, meine kann sowas nicht. Aber ist ja sehr neu und kann da viele andere fantastische Umstände. Ich finde es auch erschreckend, dass es immer noch so bevormunden ist in unserem heutigen Computerzeitalter, dass ich die, wenn ich sie so vortimere, die ersten 4 Stunden oder so darf ich im Halbstundentakt einstellen. Es fängt so an, 30, eine Stunde, 1,30, 2 Stunden, 2,30, 3 Stunden und dann 4, 5, 6, 7, da geht es nur noch in ganzen Stunden.
Echt?
Und dann denkst du dir so, warum? Warum müsst ihr mich so bevormunden? Wenn aus meiner Rechnung rauskommen sollte, 6 Stunden, 16, 30 Minuten, dann würde ich gern 6,5 Stunden einstellen. Nein, ich kann nur 6 oder 7 einstellen. weil weiß ich nicht, weil bei Miele in der Zentrale irgendeiner sitzt, der sich denkt, ach, lass den Leuten mal ein paar Freiheitsgrade wegnehmen, because we can, oder?
Ja, weiß es ist nicht. Tatsächlich erstaunlich, weil ich habe ja eine Miele, die älter ist und da kann ich's auf die Minute.
Ja,
schon lustig.
Offensichtlich hat dann wohl einer beschlossen, dass das ein Differenzierungsmerkmal für unterschiedliche Geräteklassen oder so ist. Wahrscheinlich hätte ich die teurere kaufen müssen. Es ist halt Bullshit, aber ja. Gut, wie sind wir über Siri jetzt bei Miele Waschmaschinen gelandet? Das war, ich glaube, meine Schuld.
Naja, hör halt.
Warst du mit Hör noch, hast du noch was?
Ja.
Wem würdest du den empfehlen? Soll ich den gucken?
Ja, ich habe hier bei Dings Letterboxd geschrieben, teilweise übertrieben scheinbedeutungsschwangeres, fast schon pubertäres Gewäsch. Also, vielleicht
ich muss, glaube ich, deine Letterboxd-Bewertung mal öfter lesen. Das klingt ja immer.
Ja, ich versuche jetzt immer zu jedem Film was zu schreiben.
Okay. Und machst du das auch vor der Sendung? Also wenn ich jetzt heute bei White Noise, wenn ich geguckt hätte?
Nee, ist noch in der Regel bei Hör ist es jetzt, habe ich es letzte Woche geschrieben, weil ich dachte, ich rede darüber. Normalerweise mache ich es erst, wenn ich, eigentlich erst, wenn es veröffentlicht ist. Oder wenn ich darüber geredet habe. Aber manchmal schreibe ich auch gleich was rein, weil sonst vergesse ich es ja gleich wieder. Ja. Nee, also okay. Ich weiß nicht, wem, anderen Leuten als mir, Leute, die irgendwie mehr metaphermäßig mögen, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass den viele mochten, ich glaube Daniel und Christiane mochten den auch, also ja, ich weiß nicht, ist einfach, ja, bin ich vielleicht der Falsche dafür, bin zu doof oder so, keine Ahnung. Oder es ist halt doch eher für Jüngere, etwas Pubertäre, die gern sich pubertäres Gewäsch an. Nein, das ist auch gemein. So pubertär ist nicht. Aber also, er schreibt da einen Abschiedsbrief an seine Frau, der ist wirklich schmerzhaft. Also das ist so ein doofes Getue. Also, wo ich mir denke, so, ja, okay, du bist noch nicht über sie hinweg, wir haben es kapiert. Aber so wirklich ewig lang sich da anhören zu müssen, wie toll er sie findet und wie wenig er ihr das Übel nimmt und schmerzhaft. Also und okay. Wie sehr er sie immer lieben wird, sie immer einen Platz in seinem Herzen, weil sie sich ja in der Schule kennengelernt haben und sie ihn geprägt hat für sein ganzes Leben, bla 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 bla. Ah, oh, schlimm. Ja, es prägen uns alle, die um uns herum sind und mit denen wir Zeit verbringen. Ist schon klar. Also, wie gesagt, ich habe nicht geweint. Und wenn ein Film das so massiv versucht und es dann nicht schafft,
bei
also.
Bei dir nicht schafft, ja. Oder reicht
bei
ja
mir
schon
nicht schafft,
eine Deep Space Nine-Folge.
Ja, eben. Also, eben.
Von daher. Also
ich schaue momentan eine Miniserie. Nee, ist keine Miniserie. Ist eine Serie über Frauen im Ersten Weltkrieg. Werde ich sicher nächste Woche drüber sprechen. Da weine ich in jeder Folge mindestens einmal. Also, das geht auch.
Okay. Also, ich finde das immer sehr bezeichnend, weil das ist für mich überhaupt kein Qualitätskriterium. Ich weine ohnehin selten. Also, ich habe jetzt bei Ted Lasso neulich geweint.
Oh, schauen.
Schau ich gerade die zweite Staffel. Es ist die beste Serie.
Wow.
Zeiten. Aber da rede ich mit Stefan nochmal drüber.
Ja.
Da sind wir fast durch. Uns fehlt jetzt noch eine Folge und ich glaube, Stefan ist ähnlich weit. Und dann passt das ganz gut. Können wir nächste Woche über die zweite Staffel Ted Lasso reden, bevor die dritte dann in Kürze kommen wird.
Wann kommt die?
Das genaue Startdatum weiß ich nicht, aber irgendwann jetzt früher, also März oder sowas wird es sein.
Aber wenn die kommt, sagt mir mal Bescheid, dann abonniere ich mir doch auch mal Apple-Dings.
Jawohl, ja.
Und schau die Serie dann mal durch und dann können wir zusammen die dritte besprechen.
Das sollten wir tun, ja.
Mhm.
Aber auf jeden Fall mit deiner Frau schauen, weil es ist
wirklich ja, auf jeden Fall schön.
Genau, da kommen wir dann nächste Woche dazu. Für diese Woche mache ich jetzt hier noch eine Kapitelmarke hin und du erzählst uns jetzt, warum es Ralf reicht und warum er das Internet kaputt macht.
Ja, über Ralf reicht's habt ihr schon mal gesprochen.
Folge 261, schon eine Weile her.
Und ihr habt, glaube ich, ziemlich viele Punkte gegeben, wenn ich mich recht erinnere.
So um die 8 rum.
Mhm. Ist ein Disney-Film und handelt von einem Arcade. Am Arcade-Spiel-Bösewicht, der nicht mehr Bösewicht sein will, sondern der auch mal der Held sein will. Und das Setting ist das, dass die ganzen Spielfiguren in diesen Arcade-Spielen, dass die halt nachts, wenn die Arcade zu ist, sich im treffen die sich im na hier mehr in der Mehrfachsteckdose im Endeffekt.
Ja, die gehen irgendwie hinten raus, ne? Ich hab's ja, genau, noch ganz dunkel in Erinnerung.
Die gehen hinten aus ihren Spielen raus und treffen sich in der Mehrfachsteckdose, wo ein Slot nicht besetzt ist, deswegen fällt da Licht rein zu den Steckdosenlöchern eben. Und ist dann, hat dann sowas Bahnhofshallenartiges, wo die dann so sitzen und sich unterhalten und so. Und dieser Ralf hat ein gutes Herz und spielt halt immer nur den Bösen, der irgendwie ein Haus zertrümmern muss.
Stimmt, der zerkloppt das immer so, ne?
Genau. Und deswegen macht er sich auf den Weg, so ein Pokal oder eine Medaille zu bekommen. Und dabei trifft er ein kleines Mädchen, die in einem Rennspiel Sugar Rush mitspielt oder halt so
die Figur ist.
So eine Figur ist, wie nennt man es, so ein computergesteuerter Gegner.
Avatar. Nee, ja, okay. Ach, der Gegner
ja, oder Avatar.
Ist
sie,
okay.
Ja. Ich glaube, geht beides, gell? Man kann sie wählen, aber muss man nicht.
Ach so, weiß ich nicht.
Und das Problem ist, dass sie einen Glitch hat. Also sie ist im Endeffekt behindert. Und wird deswegen auch gehänselt und wird auch ausgeschlossen und ist halt nicht vollwertig. Und er freundet sich halt mit der an und und es ist dann praktisch so eine doppelte Heldenreise, sowohl sein Weg dahin, dass er eben zum Held wird, beziehungsweise eben so eine Medaille bekommt und ihr Weg, das anzunehmen, dass sie eben anders ist als die anderen, aber dass sie dadurch eben nicht schlechter ist und auch, dass die anderen merken, dass sie eben nicht schlechter ist und dass das auch eine Stärke ist, dass eben ihre scheinbare Schwäche, eben dieser Glitch, eine Stärke sein kann.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Ja, und also das ist eine unheimlich schön gezeichnete Geschichte. Sehr liebevoll, geht sehr gut mit den ganzen Charakteren um, auch mit den Nebencharakteren. Ist eine lustige Anspielung, natürlich für unsere Generation und für die Generation vor uns auch schon, eben was diese Arcade-Spiele angeht, was halt meine Kinder gar nicht verstanden haben. Ich meine, das sind halt Spiele, so, also das sind halt also sehr, sehr lustig, so eine Selbsthilfegruppe von Bösewichten, die halt wie die anonymen Alkoholiker im Kreis sitzen und da sitzt halt irgendwie Diablo und hier die bösen Viecher von Pac-Man und
das haben deine Kinder jetzt nicht aus Generationenproblematik nicht verstanden, sondern einfach wahrscheinlich auch, weil sie noch nicht Computer spielen dürfen in dem Umfang, oder?
Ja, nicht diese Spiele. Also
ja gut, aber selbst wenn du die jetzt alle runterladen könntest, würdest du sie jetzt schon in der Masse spielen lassen in dem Alter?
Ja, du bist lustig. Ich glaube, deine Kinder müssen nur noch 2-3 Jahre älter werden, dann wirst du merken, was die Problematik ist. Die gehen zu Freunden und spielen da auf der Switch. Oh. Der Lucius ist halt regelmäßig, kommt in Hause. Ja, so, was habt ihr dann gemacht beim Tim? Ja, wir haben ein bisschen Switch gespielt. Ich dachte, ah ja, okay. Alles klar.
Mit den Eltern von Tim mal reden.
Hat sich seit den 80ern nichts verändert. Ich meine, als hätten wir das anders gemacht. Gell? Wir haben halt Amiga Summer Games gespielt bei Michael Ambrosch. Aber ja, so what? Also finde ich nicht schlimm. Ja, ich versuche dann schon auch immer ein bisschen herauszuhören, wie viel sie da gespielt haben und ob sie noch was anderes gemacht haben. Die haben dann immer noch irgendwas anderes gemacht. Immer noch irgendwie Kugelbahn gebaut, Gravitrax. Und aber also ich merke schon, die Switch ist ganz schön verbreitet. Und also gerade bei so Grundschülern. Also es ist
okay, da ist ein bisschen älter, aber trotzdem, also ja, der ist 8, meine Große ist jetzt 6 geworden, aber
ja, wenn die in die Schule kommen und dann eben, wenn das so, vielleicht ist es in der Stadt auch anders, aber hier ist es halt tatsächlich
so Land, dass der halt dann sagt so, ja, er geht mal rüber zu dem und dem, guckt mal, ob er Zeit hat oder so. Und manchmal sagt er mir auch, ich soll die Eltern mal anrufen und fragen, ob der Zeit hat und so. Aber also hier, der geht halt zu Freunden hier, gell? In der Nachbarschaft. Und wir wohnen ja hier in so einem Wohngebiet, wo halt unheimlich viele Kinder sind. Ja, und dieses zweite hat eine Switch. Also insofern. So Mario und sowas kennt er jetzt schon. Aber ja.
Interesting.
Mhm. Ja, aber halt nicht Frogger und Pac-Man und Diablo und weiß der Teufel was.
Ja, unsere hat noch keine Switch. Weiß ich noch nicht, wann das soweit sein wird. Ich habe jetzt ein bisschen mit ihr Kerbal Space Program gespielt. Das ist natürlich eigentlich nichts für sie, aber da können wir nochmal in der nächsten Sendung über so drüber reden. Das hatte ich hier schon auf die Themenliste geschrieben. Muss ich aber selber erstmal noch weiterspielen.
Ja, unsere hat dann natürlich sofort gefragt, so wann wir jetzt endlich eine Switch kriegen, und wünscht er sich dann zum nächsten Weihnachten. Habe ich mal rausgesucht, was die kostet. Mhm. Das ist nichts, ist was er sich so mal eben so zu Weihnachten wünscht oder am besten zu Ostern gleich. Außerdem, ja, habe ich halt ganz altväterlich gesagt, das kannst du dann ja bei deinen Freunden spielen.
Mhm. Ein Satz, den wir auch immer sehr gerne gehört haben früher.
Ja, super.
Ich weiß auch nicht, also bei meiner Großen ist es jetzt so, wie gesagt, 6 Jahre noch im Kindergarten, da sind dann andere Kids, die auch schon vor einem Jahr oder so, habe ich dann schon gehört, ja, der sowieso, der mag ja nur Star Wars. Und dann denkst du dir so, also warte mal kurz. Du bist irgendwie 5 oder 6.
Ja, du, der Lutz hat auch Klassenkameraden, wo die Eltern jetzt Star Wars mit ihm schauen. Ja. Wo ich mir auch denke, so, Leute, es ist ein bisschen früh. Also,
ja, naja. Also da haben offensichtlich viele Eltern einfach komplett andere. Ich meine, klar, du kannst auch Clone Wars oder sowas schauen.
Nee. Die Original-Dinger.
Ja.
Eine Episode, wie ist es, 4 bis 6 oder ja, was?
Genau. Ja, wenn du nur Hände abgetrennt und so und das ein bisschen, also, ja.
Ja, das ist halt schon ein Kriegsfilm, also.
Das auch, ja.
Ach ja, nee. Ja, also die Switch grundsätzlich, ja, es gibt halt ein sehr breites Programm für die Switch, was du an Spielen kaufen kannst. Da ist auch viel dabei, was ich interessant finde. Aber ich finde halt die Preispolitik von Nintendo finde ich seltsam, was die Spiele angeht, dass halt im Endeffekt, weißt du, dass du für ein teures Spiel dann eben, was weiß ich, 60, 70, 50, 80 Euro zahlen musst, ja, sei mal dahingestellt, aber dass halt die Spiele halt nie billiger werden, dass es immer ultra teuer bleibt, nach Jahren, das finde ich irgendwie strange und bin ich halt nicht gewohnt von der PlayStation und vom PC, wo halt dann die Dinger von vor 3 Jahren eben nur noch ein 20er kosten oder so.
Ja, wenn überhaupt.
Ja, genau, wenn überhaupt.
Heute auf Steam ein Spiel für 3,60 Euro gekauft.
Genau, wenn es einem halt egal ist und die Sachen nicht, wie der Stefan eben immer ganz neu nur spielt, dann wartet man halt 3, 4 Jahre und schaut sich halt dann an. Das ist halt bei Nintendo nicht so. Und das finde ich irgendwie unsympathisch.
Ja, bin ich völlig bei dir. Auch, dass man irgendwie immer wieder, also wie oft haben die jetzt Mario Kart schon rausgebracht?
Ja.
100 Mal?
Genau, du kaufst immer dasselbe Spiel wieder.
Ja, ich bin das auch müde. Also ich weiß, ich bin in Mario Kart nie reingekommen. Ich habe das immer langweilig gefunden.
Ja.
Habe ich, glaube ich, schon mal hier drüber rumgerantet. Was
ja, und auch frustig irgendwie.
Ja, genau. Und von daher, ich verstehe diesen Nintendo-Appeal eh nicht. Ich habe hier noch eine Wii rumliegen. Das ist natürlich heute grotesk, wenn du eine Wii, die so PAL-Auflösung oder sowas macht, wenn du die an
fand ich damals schon schlimm, die Auflösung.
Anschließt. Aber diese Sache mit dem Balanceboard und so, das war lustig irgendwie.
Mhm.
Und die habe ich mir ja nicht selber gekauft, die hat meinem Vater gehört und irgendwann hat der sie ausgemustert, dann ist sie bei uns gelandet und das wäre jetzt so das, wo ich denke, da könnte ich vielleicht mit den Kindern mal anfangen, können die auf diesem Balanceboard rumspringen. Bis es kaputt ist. Es wird recht schnell kaputt gehen, nehme ich an. Das wird die Kinder nicht aushalten. Meine Vermutung. aber es sieht natürlich fies aus, ne?
Ja.
Von daher. Ja. Okay, bevor wir dann abdriften, machen wir erstmal eine Abbindung an den Film dran. Dann können wir das hier zum Kapitel Kinder spielen Computer machen oder so.
Ja, ich habe aber ja noch den anderen Film zu sprechen.
Ach so, der siehst du. Dazu.
Ja, dann. Ja. Genau, also der Film ist super empfehlenswert für Jung und Alt. Und das ist einfach, ja, der macht Spaß und hat aber auch eine gute Aussage, hat eine gute Haltung. So, jetzt gibt's den zweiten Teil dazu. Ich weiß nicht, von wann der ist, von vor ein paar Jahren.
Ich such's aus.
Ach nee, 21. November 19 hast du vorhin gesagt, glaube ich, oder?
2018.
18,
ja, ah, stimmt.
Siehste. Das heißt Chaos im Netz.
Ralph Breaks the Internet heißt er im Original.
Genau, und handelt davon, dass das Spiel Sugar Rush kaputt geht. Die Hardware geht kaputt. Das Lenkrad wird zerbrochen, weil es halt schon ein altes Spiel ist. Also es ist das Spiel von also der
Arcade-Automat quasi.
Oder der, genau, der Automat von der Protagonistin oder ja, von der dem weiblichen Sidekick von Ralph. Sie finden raus, dass eben die einzige Möglichkeit, so ein Lenkrad zu kaufen, ist bei eBay. Und deswegen machen sie sich auf zu diesem E-Boy ins Internet, weil nämlich passend der Arcade-Betreiber auch ein WLAN an ihre Mehrfachsteckdose angeschlossen hat. Und so schaffen sie es also, dem zu entfliehen und ins Internet sich praktisch hochzuladen. Und dann sind sie auf dem Weg durchs Internet und das Internet ist eben so dargestellt wie halt so eine große, bunte Stadt. So eine futuristische, so ein bisschen wie in das fünfte Element, so, aber viel, viel bunter und heller.
Aha.
Mit unheimlich viel. Genau, mit unheimlich viel Traffic natürlich und Hochhäusern, Prunkbauten von den verschiedenen Programmen oder Unternehmen, die man so kennt, ja, also eBay und Instagram und Google und
ich sehe 1000 Bilder-Gags im Hintergrund und 1 Million Anspielungen, genau, auf irgendwas.
Richtig, es, auch das wieder macht unheimlich viel Spaß den Erwachsenen, was die Kinder gar nicht verstehen. Weil es auch, ja, es ist einfach, es ist wieder sehr klug gemacht. Und ja, sie sind dann eben, sie finden das eBay oder den E-Boy und verstehen das nicht so richtig, was das mit dieser Auktion auf sich hat, treiben den Preis dadurch völlig absurd in die Höhe, weil es ihnen einfach Spaß macht, immer größere Zahlen sich einfallen zu lassen. Ist so, dass dann dieses Lenkrad am Ende irgendwie, ich glaube, $27,000 kostet oder so. Und die sie natürlich nicht haben. Und dann versuchen sie, das Geld aufzutreiben. Und es gibt ja im Internet auch Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und denen gehen sie dann nach und lernen da dann Leute kennen und ja, ist ein großer Spaß durchs Internet. Er ist am Ende sehr spannend. Also ich war überrascht, wie gut meine Kinder das weggesteckt haben, weil da so ein, also da ist dann das Thema Virus ist natürlich auch enthalten. Und das ist schon ziemlich schauerlich. Also dieses Virus ist wirklich erschreckend. Es ist schon so eine Horrorvorstellung. Obwohl es auch ja abstrahiert lustig ist, weil es dann so der Ralph wird dann geklont ganz häufig, aber auch in so einer pervertierten Form irgendwie, und es sind dann so viele Ralphs, dass die zusammen sich alle zusammentun und einen neuen großen Ralph bilden, der dann an Google hochklettert, so wie King Kong in dem damaligen Film, ne? Und das ist halt super spooky, ja, also so ein Schwarm, der wiederum einen großen Ralph bildet und also ist super unheimlich. Ich war wirklich überrascht, wie gut die Kinder das ausgehalten haben. Aber auch das natürlich, ja, tolle King Kong Anleihen und sowas. Referenzen, ja. Also überhaupt unheimlich viel Referenzen und das ist auch klug gemacht einfach. Also so wie dann eben damit umgegangen wird, so mit Spam und sowas, da ist dann ja, irgendjemand, der sie immer belästigt, dass sie mit Computerspielen Geld verdienen können und so, was wir halt einfach wegklicken würden, ja, und wo sie denken, hey, gute Idee. Und dann gehen sie da mit, ja, und gehen mit dem Spam nach Hause. Und der hat halt so eine ganz unaufgeräumte Bude und so ganz schäbig und wie man sich halt so vorstellt, wie so ein Spam wohnt, gell?
Ja.
Das ist einfach cool gemacht. Das ist so in Kleinigkeiten ist das wirklich sehr gut. Ja. Nee, sehr empfehlenswert.
Man ist immer hin und her gerissen. Wenn man das mit Kindern guckt, muss man es ja auf Deutsch schauen, aber dann siehst du hier die Sprecherliste auf Englisch, also Ralph, John C. Reilly und Vanellope, Sarah Silverman. Dann aber auch in den weiteren Rollen Gal Gadot, Alan Tudyk, dann genau, und Ed O'Neill, also hier, Al Bundy.
Ja, genau.
So. Also würde man eigentlich und gerne auch auf Englisch gucken, ist immer diese Hin- und Her-Reißerei bei so Kinderfilmen.
Alan Tudyk spielt wahrscheinlich sogar in zwei Rollen mit, in gewisser Weise, weil der spielt
Knows More, eine.
Ja, genau, das ist im Endeffekt Wikipedia, glaube ich.
Okay.
Und aber es taucht auch auf das Huhn aus Vajana und das wird ja auch gespielt von Alan Tudyk. Also insofern und überhaupt ist die grandioseste Disney-Szene ist ja in diesem Film, die kennt man, also die kannte ich auch schon. Und zwar da gerät eben unsere, ich weiß nicht wie sie heißt, also diese Kleine aus Sugar Rush. Gerät in einen Raum, wo die Disney-Prinzessinnen wohnen. Und sie stellt sich halt vor, als, ja, sie ist auch eine Prinzessin, ja, und dann befragen sie halt oder versuchen sie abzuklopfen, ob sie wirklich eine Disney-Prinzessin ist. Und das ist einfach grandios. Also, weil halt so diese ganzen üblichen Disney-Prinzessinnen-Klischees da abgehandelt werden und so von wegen
Elsa und Anna und so und alle
so weise und verflucht. Die fragen dann so, bist du verflucht? Hast du magische Hände? Hast du magisches Haar? Und sie so, nein, nein, nein. Und irgendwas, bist du von deinem Vater eingesperrt worden? Ich so, nein, ich habe nicht mal Mutter und Vater. Du bist weise, ah, du bist eine Prinzessin. So in der Art. So, ah ja, okay. und wie sie dann auch mit denen weiter interagiert, das ist einfach sehr, sehr schön gemacht und bricht so diese Disney-Klischees, obwohl es ja selbst ein Disney-Film ist, also sie gehen da sehr, sehr cool mit sich selbst um und sehr selbstironisch. Schon die modernen Disney-Prinzessinnen der letzten, also eigentlich dieses Jahrhunderts, sind ja schon ein Bruch mit den ursprünglichen Klischees, aber trotzdem reiten sie die Klischees ja halt weiter. Ja? Also so ein Großteil der Klischees ist nicht mehr so frauenverachtend, ja, aber es sind halt immer noch, ja, die sind immer noch, die Mutter ist immer gestorben und sie haben immer einen tierischen Sidekick und
bewährte Konzepte.
So erwartet man, dass irgendwie ein
Groot ist auch drin, das ist ja fantastisch.
Ja, klar. Erwartet man, dass ein großer, strahlender, männlicher Held auftaucht und und deine Probleme löst? Und sie so, ja, wo ist das Problem damit? Es wird so doppelt gebrochen, das ist echt super.
Ja, sehr cool.
Also es ist wirklich, ja, es macht echt Spaß. Es ist einfach eine grandiose Szene und es ist auch ein guter Film. Also,
das ist auch mal schön, dass dein Nachfolger hier von dir auch nicht ausgemustert. Oh, ich sehe Iron Man, ich sehe Star Wars, Weißhelm.
Ja, ach, natürlich, Star Wars auch.
Fantastisch. Ich muss den aber gucken, glaube ich.
Trooper. Ja, musst du auf jeden Fall gucken. Also wie gesagt, diese eine King Kong-Szene ist ein bisschen heftig, aber sonst ist er einfach, es macht unheimlich Spaß. Also ja, schöner Film.
Ja, ich habe gerade so ein bisschen, als ich die Bilder angeschaut habe und auch diese Szene mit dem Riesen Ralf, habe ich hier, glaube ich, das Bild dazu gefunden. Mich gefragt, wie meine Tochter das aufnehmen würde. Und also die hatte schon jetzt bei Kerbal Space Program, als wir die erste Rakete gestartet haben, und man sieht dann diesen Astronauten, was so ein gelbes, grünes Alien ist. Hatte sie Angst um den Astronauten, dass der sterben könnte, wenn es schief geht, weil sie ja nun gesehen hat, als wir immer SpaceX-Launches von Spaceship-Series sowieso gesehen hat, dass die Dinger halt auch hin und wieder mal explodieren, einfach so. Und ich ihr dann immer versichern musste, da sitzt keiner drin, das ist, die testen das nur, es ist einfach nur Gerät, was da kaputt geht. Und dann haben wir da halt so hemdsärmlich eine Rakete zusammengeschustert in dem Spiel und halt haben die dann fliegen lassen. Mhm. Und besteht ja die reale Chance, dass die drauf geht, ne? Und dann sitzt da aber dieses kleine grüne Männchen drin. Das war echt ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass das nur ein Computerspiel ist.
Und also bei dem Film hier oder bei den beiden Filmen, die sind halt so gut gemacht, dass man auch wirklich eine Beziehung zu denen aufbaut. Also das ist dann tatsächlich auch, also man kann dann nicht sagen so, ja, das ist nur eine Geschichte oder das ist nur, das ist ja nicht wirklich ein Mensch, sondern das sind wirklich Menschen. Also es sind halt wirklich, oder Figuren, also ja. die mit denen auch man mitfiebert und da ich, wie gesagt, ich habe bei beiden Filmen geweint. Also das ist wirklich berührend. Ich meine, jetzt im zweiten Film wird halt ganz Freundschaft und sowas und was ist die Bestimmung, was will man wirklich machen im Leben, was will man mit seinem Leben machen, wo will man leben, wird da verhandelt und das ist wirklich sehr berührend. Also, ja.
Okay.
Also vielleicht noch ein, zwei Jahre warten mit deiner Tochter.
Ja, mal schauen, genau. Also muss ja nicht sofort sein. Läuft ja auch
nicht weg. Ja, aber den ersten, den kann man gut schauen. Also er ist, finde ich, ist nicht erschreckend oder so.
Sehr gut. Dann werde ich da vielleicht nochmal reingucken. Reingucken ist überhaupt ein gutes Thema. Ist voll die Überleitung, die ich mir selbst zuspiele. Ich wollte nochmal ganz kurz meinen neuen Fernseher Revue passieren lassen. Vielleicht muss ich das nächste Woche nochmal mit Stefan zusammen machen, so OLED-Erfahrungen austauschen, aber jetzt muss ich zumindest schon mal sagen, er ist angekommen und ich habe ihn dann mal so eingestellt, wie die einschlägigen YouTube-Kanäle sagen, dass man so einen Fernseher einzustellen hat, um diese Bonbon-Buntigkeit, die so die Standardeinstellung ist, da so ein bisschen rauszuprügeln aus dem Gerät. Ich bin ja jemand, der im absoluten Dunkeln am liebsten Fernsehen guckt. Das kommt mir natürlich entgegen, weil wenn du ihn in diesen sogenannten Filmmaker-Mode stellst, da wo das Bild von der Konfiguration, von der Kalibrierung so eher in die Richtung geht, wie der Filmschaffende den Film sich ursprünglich mal vorgestellt hat, dann werden Filme ja in der Regel für dunkle Räume, nämlich für Kinos, gemastert. Und insofern ist dann von den Kontrasteinstellungen und von der Bildhelligkeit und so weiter, ist es halt so gemacht, dass du es am besten im dunklen Raum guckst. Wenn du es bei Tageslicht oder bei beleuchteten Räumen schaust, musst du da noch ein bisschen dran rumstellen. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Warmwerden mit der Sache. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Weißes Rauschen und auch die letzten Ted Lasso-Folgen alle dann mal in Dunkelheit geschaut. Und ich muss sagen, so OLED, das ist schon was anderes. Das ist schon richtig geil. Also so Bildwechsel, so Szenenwechsel, wenn irgendwie eine Szene geschnitten wird über einen Schwarzfade, ja, wo es zwischendurch mal wirklich schwarz ist, dann ist es in dieser Sekunde, wo der Bildschirm dunkel ist, ist es wirklich Nacht in deinem Zimmer. Du siehst die Hand vor Augen nicht mehr, weil der Fernseher wäre wirklich komplett ausgeht. Also du in die Richtung, in die du schaust, da ist dann einfach kein Licht mehr. Kein dieses normale Hintergrundlicht, was man so von seinem normalen LED- oder LCD-Fernseher kennt. Das ist dann einfach weg. Der ist aus. Du siehst den Fernseher nicht mal mehr. Der ist halt einfach im Dunkeln verschwunden. Und natürlich macht es dann halt unheimliche Kontraste. Und wenn so einzelne, ich muss noch irgendwas mit Weltraum oder so gucken, so einzelne Sterne auf schwarzem Hintergrund und so, das muss, glaube ich, auch sehr geil aussehen. Ja, bei Tageslicht zu schauen und welche Einstellung ich da nehme, da bin ich noch so ein bisschen am Basteln. Das hängt scheinbar auch vom Material ab. Wenn er so auf SDR-Material, also Standard Dynamic Range Zeug schaltet, was so für Fernseh-TV produziert ist, dann funktioniert dieser Filmmaker-Mode problemlos auch am Tag. Aber wenn du so Dolby Vision-Material oder halt normales HDR10 oder sowas Material ihm angibst, zum Beispiel so eine Folge Ted Lasso, die, glaube ich, in Dolby Vision gemastert sind, zumindest auf Apple TV Plus da so vorliegen, dann kommt zumindest diese eine Folge in der zweiten Staffel, wo für die Leute, die gesehen haben, diese eine dunkle Folge, wo Coach Beard nach dem verlorenen Spiel durch die Clubs zieht, die ist so dunkel und da hatte meine Frau irgendwie noch so eine Lampe oder sowas im Hintergrund vom Zimmer angemacht, dass ich da die an den Bildeinstellungen nochmal schalten musste, weil es war einfach zu dunkel, du hast in den Schatten nichts erkennen können. Da hätte man wirklich ausmachen müssen. Oder halt, du stellst einen von diesen etwas aufgehellten Bildmodi ein oder stellst da irgendwie die Gamma-Kurve um oder so. Also diese Filmmaker-Einstellungen, die sind nicht ganz ohne ihre Randbedingungen, sag ich mal. Ja, die sind schon wahrscheinlich gut und richtig, aber du musst halt schon wissen, dass du sie auch vielleicht mal wegstellen musst, beiseite schieben musst, wenn die Situation halt nicht ein Kino-ähnliche Situation ist. Mhm. Aber hey, 4K und ich habe mir jetzt auch das neue Apple TV schnell geshoppt, weil ich ja sonst nur HD da reinschieben könnte, weil ich ja das alte Apple TV noch hatte, was noch kein 4K kann. Oder halt meinem Fernseher Internet hätte geben müssen, Gott bewahre. Ich habe ihm Internet gegeben, ganz am Anfang, als ich ihn eingerichtet habe, habe ich ihm einmal Internet gegeben, über ein Kabel, damit er sich nicht irgendwie hier WLAN-Schlüssel merken kann oder sowas. Da habe ich ihm über ein Kabel Internet gegeben, damit er sich das neueste Firmware-Update ziehen kann und sich einmal auf die neueste Version updaten kann und dann habe ich ihm das Kabel wieder weggenommen. und das funktioniert auch tadellos. Vor allen Dingen, man sieht ja von der Oberfläche, von diesem Bedienen OS sehe ich ja eh nichts. Also ich schalte mein Apple TV ein, dann geht der Fernseher an, schaltet sofort auf diesen HDMI-Eingang und zeigt die Apple TV-Oberfläche. Und am Schluss schalte ich mein Apple TV wieder aus und wenn ich das ausschalte, dann sagt es durch das HDMI-Kabel dem Fernseher Bescheid und der geht dann mit aus und dann war's das. Also ich sehe faktisch immer nur die Oberfläche von dem Apple TV und der Fernseher, was auch immer er da tut mit seinem Programm und seinem Prozessor und seinem Getue, das, also ich sehe maximal noch, wenn ich das Menü für Bildeinstellungen öffne und da irgendwas umschalte, dann sehe ich das noch, aber ansonsten sehe ich davon nichts. Mhm. Geiles Bild und OLED begeistert mich sehr. Toll. Ich bin begeistert von meinem Kauf. Von meinem Einstieg in die 4K-Welt. Ja. Genau. So viel dazu. Ich muss ja vielleicht nächste Woche nochmal mit Stefan drüber reden. Der hat
ja auch die Erfahrung.
Gleich einen Umstieg hinter sich. Vielleicht hat der noch Gedanken dazu, zu denen man sich austauschen kann.
Ja.
Ein anderes Thema habe ich hier noch reingemogelt. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast.
Nee.
Unsere Kinder, du hast vorhin irgendwo, und da habe ich es mir eingefallen, hast du das Wort Kugelbahn gesagt. Mhm. Dein Sohn ist ja schon größer, ihr baut diese, wie heißen sie, Gravitrax,
ja.
Gravitrax, genau. Kugelbahn, wir sind jetzt seit Weihnachten sind wir auf den Kugelbahnen, die man auf Lego Duplo drauf baut.
Oh ja, das ist auch cool.
Die sind auch von irgendeinem Dritthersteller.
Irgendwas mit H.
Nee, Kubelino oder sowas? Oder Hubelino? Irgendwie sowas.
Hubelino, glaube ich, ja.
Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Und die Kids haben zu Weihnachten so ein Set bekommen und hier zu Hause steht eine riesige Kiste Duplo und dann kann man halt einfach so, hast du halt so verschiedene Teile irgendwie, was weiß ich, so was, wo es bergab geht, damit die Kugel Schwung aufnimmt und dann halt unterschiedliche Arten von Kurven mit unterschiedlichen Radien und entweder nur 90 Grad oder gleich 180 Grad oder sowas und ja, und dann halt Geraden und kannst du da halt so bauen, ja, und die Stützkonstruktion unten drunter ist dann halt immer Duplo-Steine und wenn du halt so eine große Grundplatte hast, dann kannst du halt, hast du halt eine Basis unten und dann, ich baue die Strecken immer rückwärts, also ich fange immer am Ende an und baue dann hoch, weil kannst natürlich ja, auch,
naheliegend.
Ja. Ist naheliegend, ja, genau, aber du kannst ja theoretisch auch andersrum machen und das Schöne ist halt, es gibt auch so Teile, wo du dann so Strecken übertunneln kannst quasi, also dann das inverse Teil, um oben drüber zu bauen, damit da oben drauf dann wieder Noppen sind und du oben drüber weiterbauen kannst. Kannst natürlich auch theoretisch mit anderen Steinen einfach machen, aber gibt halt auch diesen speziellen Stein dann. Und macht irgendwie Spaß. Also ich habe jetzt...
Ja, und die gleiten vor allem so geschmeidig da drin, finde ich.
Ja, das stimmt. Die Kugeln rollen sehr gut, das stimmt. Und jetzt haben wir sofort, nachdem wir dieses Set da hatten, dann haben wir dann halt gebaut und sind im Wesentlichen nur ein Sonderstein bei, nämlich eine Kreuzung. Und da kannst du dann halt irgendwo die Bahn sich selbst kreuzen lassen, was natürlich dazu führt, dass du die Kugeln dann im richtigen Takt aussenden musst, sonst crashen sie halt an der Kreuzung ineinander und dann war es das in der Regel mit der Abfahrt. Und das, ja, mein Sohn steckt wahnsinnig gern die Kugeln oben rein und er findet es sehr inspirierend, wenn ich Kugelbahnen baue, dann fängt er nämlich an, nebendran mit seinen 2 Jahren andere Sachen zusammenzustecken, die nichts mit der Kugelbahn zu tun haben, die er dann einfach irgendwie auf dieselbe Grundplatte drauf baut nebendran. Und damit hört er aber sofort auf, wenn ich aufhöre, Kugelbahn zu bauen. Er kommt immer und sagt, Papa, du Kugelbahn bauen. Dann fange ich an zu bauen und er macht überhaupt nicht mit, sondern er baut einfach nebendran irgendwelches andere Lego. Aber jetzt scheint ihn zu motivieren. Wenn der Papa da Lego-Kugelbahn baut, dann baut er anderes Lego. Und meine Tochter baut immer eher so kleine Geschicklichkeitsprobleme auf. Also die baut dann so Kugelbahnteile zusammen zu so kleinen Dingen, die du in die Hand nehmen kannst. Und dann kommt die Kugel da irgendwie, ist irgendwie so ein Loop oder irgendwie mit 2 Hügeln oder irgendwas und dann noch irgendwie so ein abgesetztes Stück irgendwo. Und dann sollst du halt versuchen, irgendwie die Kugel da immer im Kreis fahren zu lassen durch so ein gewisses rhythmisches Schwingen dieses Teils. Oder neulich hat sie irgendwas gebaut, da muss die Kugel dann über so einen Berg drüber und dahinter in so ein Loch reinhüpfen. Aber wenn du es zu schnell machst, fliegt sie dir halt runter, die Kugel. Also du hast das Ding in der Hand und stehst da so und die Kugel darf halt nicht runterfallen und muss halt darüber und runter in das Loch, aber nicht zu weit, weil dann fliegt sie einfach auf den Boden und das darf dir nicht passieren und so. Und die baut halt so Geschicklichkeitsprobleme daraus, was eine kreative Idee ist, auf die ich nie gekommen wäre, wo ich am Anfang dachte, was machst du denn da? Ich will hier eine Kugelbahn bauen, nimm mir doch nicht alle Teile weg. Und dann kommt sie mit so einem Ding an, hier, mach das mal, habe ich als Rätsel gebaut und dann denkst du so, krass, was man so alles kommen kann. Und das ist schon cool. Und natürlich blieb es da nicht aus. Wir haben sofort oder meine Frau in dem Fall, ein Erweiterungsset bestellt. Ist heute angekommen. Jetzt ist so ein Trichter. Jetzt haben wir so Trichter, wo dann die Kugel so reinläuft und dann immer so im Kreis rum und dann irgendwann mittig in dem Trichter runterfällt und dann kannst du da drunter, kann die Bahn halt weitergehen. Und es gibt noch mehrere andere Erweiterungssets, die man da haben kann. Und ich weiß nicht, wie viele wir davon noch kaufen werden, bevor die Faszination nachlässt, aber es wird sicherlich, also ein weiteres gibt es mit Sicherheit noch. Gibt dann auch irgendwie wieder so Dinge, wie die Kugeln wieder hochkommen können, so irgendwelche Fahrstühle, wie das genau funktioniert, muss ich mir noch genauer anschauen. Vielleicht muss man da irgendwo kurbeln oder sowas, weiß ich nicht genau. Aber allein schon, dass wir jetzt mit dem zweiten Set halt, da sind nicht nur die Trichter dabei gewesen, sondern auch nochmal so die üblichen Teile, die wir schon haben, aber halt mehr davon. Und naja, je nachdem, wie am Anfang, als wir das zu Weihnachten waren wir bei der Schwiegermutter und da hatten wir nur eine kleine Auswahl an Duplosteinen dabei. Und da war es halt so, sind dir die normalen Duplosteine ausgegangen. Du konntest nicht mehr genug Unterkonstruktion bauen, bevor dir die Bahnteile ausgegangen sind. Und jetzt mit dem doch epischen Lego-Duplo-Vorrat, den wir hier zu Hause haben, geht dir halt auf jeden Fall, sind halt irgendwann alle Bahnteile verbaut und du hast noch mehr als genug Unterkonstruktionsmaterial übrig, was du noch hättest verbauen können. Aber du hast halt keine Bahn, keine Kurven, keine Geraden, nichts mehr. Manchmal ist auch so, dann hast du keine Bergabteile mehr. Dann hast du noch Geraden und Kurven, aber deine Kugel hat keinen Schwung mehr und du, was machst du jetzt? Du müsstest irgendwo einen Berg wenigstens nochmal einbauen, damit es nochmal Schwung aufnimmt. Und dann hast du irgendwo unten zu viele Hügel zu dicht aneinander gemacht. Da hätte was dazwischen gehört. Also man kann da eigentlich quasi endlos nachkaufen und immer größere Konstruktionen bauen. Und ist schon sehr lustig. Also jetzt habe ich auch 8 Kugeln und nicht mehr nur 4. Das macht natürlich mehr Gerausche in dem ganzen Konstrukt, wenn du die alle gleichzeitig startest oben.
Papa baut Kugelbahn.
Ja, also ich tatsächlich ist es wirklich so, meine Tochter spielt auch mit, aber ich habe ihr mehrfach versucht, habe ich sie zu motivieren, dass sie die Bahn alleine baut. Aber dann baut
sie. Ich habe mehrfach gesagt, dass sie gefälligst ihre Finger davon soll. Der Papa will spielen.
Im Gegenteil. Am Anfang war es so, die Kinder wollten es überhaupt nicht. Die haben nicht verstanden, was sie machen sollen. Die haben gesagt, Papa, mach mal so. Dann habe ich gebaut. Und dann wollte ich aber relativ schnell, dass die bauen. Und wie gesagt, der Kleine ist echt noch zu klein dafür, aber die Große müsste das an sich können und das hat sie dann auch gemacht und baut aber immer nur so Mini-Konstruktionen. Also baut dann irgendwie so eine Kugelbahn mit so 2 Hübeln und die geht dann oben einmal um die Kurve und dann war's das. Und baut noch nicht so Sachen, die sich über sich selbst verschlingen oder so. Das irgendwie triggert das bei ihr noch nicht so richtig. Und wenn ich dann eine große baue, dann hat sie auch immer Ideen, die sie beiträgt, aber sie will, dass ich die dann einbaue. Und ich nehme an, wenn wir das oft genug machen, irgendwann wird es dann bei ihr auch Klick machen und sie wird sie selber bauen, aber da sind wir noch nicht. Im Moment baue ich noch und baue Vorschläge ein, die mir reingereicht werden von der Seite. Macht auch Spaß, also muss ich wirklich sagen, es ist wirklich ein schönes Kreativspielzeug. Erzähl mal über diese Gravitrax-Dinger, was können die denn so?
Ja, die sind halt fummeliger, also es ist halt sehr fragil, das sind ja solche, das ist auch so ein frei kombinierbares System, wo du eben, wie soll man es erklären, du hast im Endeffekt eine ein Sechseckraster.
Aha.
Und da kannst du eben so Türme drauf bauen, wo dann eben solche Kurven oder sowas oben drauf sind. Und die haben jeweils Anschlüsse, wo du praktisch so Stege zum nächsten Sechseckturm machen kannst, mit Gefälle dann eben. Oder halt irgendwelche Hindernisse oder keine Ahnung, da gibt es dann verschiedene Dinge, die alle irgendwie total geschickt sind, die zum Teil wie Perpetuum mobile aussehen, ist aber in Wirklichkeit halt nicht Sinn, natürlich. Also wo dann zum Teil Energie herauskommt, ja, wo man denkt also die Kugel ist schon relativ weit unten und dann kriegt sie nochmal Schwung durch irgendwas, weil halt da irgendwie Dings drin gespeichert war, eben durch ein Magnet zum Beispiel oder sowas. Ist ziemlich geschickt gemacht. Wo dann zum Beispiel eine Kugel hinten an einen, also sind mehrere, das finde ich echt faszinierend, da sind mehrere Kugeln hintereinander und dazwischen ist ein Magnet und es kommt, die Kugel kommt da von hinten dagegen, ja, also stößt da dagegen und man würde eigentlich erwarten, dass es da einen unelastischen Stoß gibt, dass halt die Kugel auf der anderen Seite in der gleichen Geschwindigkeit wieder losgeschleudert wird, aber dadurch, dass dieser Magnet dazwischen ist, wird die mit viel höherer Energie weggeschleudert, also die kriegt unheimlichen Schwung dadurch. So ganz verstehe ich es auch nicht, aber es sind so ein paar Dinge, die wirklich, wirklich pfiffig sind. Und dadurch kann man halt sehr lange Kugelbahnen machen und eben auch so, wie du es gerade beschrieben hast, so mit Verschlingungen und und eben auch solche so Weichen, wo dann eben eine Kugel durchgeht und dadurch irgendwas umstellt für eine andere Kugel, die dann eben in eine andere Richtung geht und dann treffen die sich irgendwo wieder vielleicht oder also das ist
Okay, also sowas kann Kubelino nicht, also das.
Ja, genau. Also das ist schon für ältere Kinder und Väter natürlich. Natürlich Eltern, also für Mütter natürlich auch, aber ist schon so ein Spielzeug für
für das Kind im Manne, wolltest du eigentlich sagen, ja.
Ja, so, irgendwas, was man heute nicht sagen darf, nicht sagen sollte. Aber ja, es ist schon so, wo Väter gerne mitspielen und die Mutter ein bisschen den Kopf schüttelt und aber froh ist, dass sie ihre Ruhe hat, so ungefähr.
Ah, nee, er baut auch schon Kugelbahnen gebaut hier.
So. Ja, klar, das kommt schon vor. Aber also, ja, es macht schon Spaß. Aber es ist halt auch sowas, wie du sagtest, man kauft halt immer noch was und noch was. Gell? Also es ist halt schon auch so, die wissen auch schon, wie man Geld verdient. Also man kauft da erstmal so ein Basispaket und dann noch mehrere Erweiterungen und ja. Aber es hat schon einen hohen Spielwert. Also aber es ist unheimlich fragil. Also es, wenn du da aus Versehen irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hängen bleibst, kann sein, dass dir wieder einiges zusammenstürzt, dann musst du wieder neu bauen und so.
Okay, da bin ich ja froh, dass wir das nicht haben, weil das wäre mit dem Kleinen echt noch, also völlig nee, das Falsche, der ist halt sehr genau, zu grob.
Ja.
Also der ist ja für das hier Lego-basierte Zeug schon zu grob. Und
nee, das ist mir ja noch zu früh. Also unsere Kleine, die macht es nicht kaputt oder so, aber die spielt da auch noch nicht richtig mit. Also die ist da, selbst die ist da noch ein bisschen zu klein als Vorschülerin. Also es ist so für Erstklässler, Zweitklässler ist das. ist es das Richtige.
Ja, das klingt gut für irgendwann später mal. Ich habe gemerkt, dass diese Bahn tatsächlich, also ich habe dann immer Freude daran, sie dann auch ein paar Mal zu benutzen. Mhm. Aber die große Freude ist eigentlich das Bauen.
Ja, klar.
Und dadurch, dass die Kinder nicht, also aktuell noch nicht mitbauen oder halt nur so die Große halt so ihre Ideen reinreicht und dann dabei zuschaut und vielleicht auch mal ein Stück mitbaut oder so, wenn sie dann irgendwie unten für das Ende hat sie dann meistens irgendwie Ideen, wo die Kugeln dann hinlaufen sollen und wie die aufgefangen werden sollen und so, also da, wo ganz am Schluss zu Ende ist. Aber dann, sobald das fertig ist, die Bahn, und dann lasse ich da halt irgendwie 20 Kugeln fahren, dann lässt die Kinder irgendwie jeder mal ein paar Kugeln fahren.
Vorbei.
Und dann ist relativ schnell rum. Und dann steht diese Bahn, in der Regel wird die dann so, die hat dann so einen gewissen Bestandsschutz für einen Tag.
Klar, weil sie halt so anstrengend war zu bauen.
Richtig,
halt,
genau. Und dann wird sie aber irgendwie schon nicht mehr verwendet. Und ich bin dann schon so an dem Punkt, wo ich denke, lasst sie uns auseinanderreißen und eine neue bauen. Mhm. Aber die ist dann so, hat dann irgendwie so einen eigenartigen Schutz, dass sie nicht auseinandergenommen werden darf. Vor allen Dingen, wenn die Kinder irgendwelche Aspekte davon selber gebaut haben, die eigentlich komplett unbedeutend im Zweifel sind, aber halt von ihnen beigetragen wurden.
Aha, genau.
Dann darf das nicht abgerissen werden. Und gleichzeitig beobachtest du aber, sie spielen überhaupt nicht damit. Es steht jetzt da einfach rum. Sie lassen da keine Kugel fahren. Und dann verschwinden die Kugeln immer, weil die dann irgendwie entführt werden und irgendwo in irgendwelchen Playmobil-Autos drin sind und was ist der Geil?
Ja, genau. Ja, dann bei Krabbel sagt's auch so.
Musst du diese Kugeln wieder irgendwie herzaubern, was bisher zum Glück bisher immer noch gelungen ist, weil sie wieder alle aufgetaucht sind. Ja, und irgendwann ist dann durch irgendwas Blödes fällt irgendwo was drauf oder jemand rennt dagegen oder sonst wie, dann ist dann doch kaputt und dann wird dann ist dann plötzlich auch so, Papa, baust du eine neue Kugelbahn? So, und ja, bist du wieder da und darfst eine neue bauen und dann wollen sie wieder alle mitmachen. Also das es entfaltet wirklich diesen Effekt nur während der Zubereitung sozusagen. Gegessen wird recht kurz am Ende.
Ja, das stimmt. Das ist bei uns auch so. Zum Glück kommt dann irgendwann meine Frau und so ein paar Tage später und sagt, dass die Kugelbahn eingeräumt werden muss. Mir ist übrigens gerade was aufgefallen. Ich habe vorhin ja den Record-Button gedrückt. Aber es läuft nichts. Also ich nehme nichts auf. Ich hoffe, du nimmst mich auf.
Ja, ich nehme dich mit auf. Kein Problem. Haben wir alles da. Ist auch bisher von der Qualität her problemlos. Von daher.
Gut. Alles gut. Ich habe sie jetzt mal gedrückt, aber ein bisschen spät.
Ah,
mal. Für die letzten 10 Minuten. Ich verstehe es nicht. Ich habe vorhin gedrückt.
Komm. Ja, vielleicht irgendwie gleich doppelt gebounced oder so. Weiß man
ja,
nicht.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Naja. Ja.
So ist das.
Kugelbahn bauen.
Kugelbahn bauen. Sehr schönes Hobby.
Ja.
Genau. Gut, ja, dann sind wir durch die Themen der Woche eigentlich durch, wenn dir noch was einfällt, was du noch unbedingt besprochen haben willst. Wird das jetzt mal im Vergleich zu letzter Woche, wo wir uns ja ausgiebig ausgeplaudert haben.
Wird ziemlich kurz. Ja, deswegen habe ich es gerade gemerkt, weil ich gucken wollte, wie lange wir eigentlich schon wieder aufnehmen. Wahrscheinlich keine 2 Stunden, oder?
Stunde 37, alles gut.
Ja, eben. Es ist wirklich, also für uns ist wirklich erstaunlich. Aber mal gucken, was jetzt noch kommt beim Ausplaudern. Das kann ja auch schnell mal 2 Stunden werden.
Das glaube ich jetzt mal nicht.
Glaube ich auch nicht.
Nee, ich glaube, wir gehen aufs Ende zu. Ja, du wolltest den Stefan anschreiben, ob er uns einen Film für nächste Woche reinreicht. Mhm. Hat er es denn getan?
Ja, hat er getan. Und hat dann gesagt, ja, du weißt doch eh was. Hat gesagt, ja, bei Disney. Und ich so, ja, klar weiß ich. Weil ich hatte da ja neulich schon mal bei Disney geschaut und wusste quasi sofort, was er nehmen würde. Dachte ich.
War es aber nicht.
Denn, nee, hat jetzt einen ganz anderen genommen. Und zwar einen, den ich tatsächlich auch gut finde. Aber der mir einfach nicht angezeigt wurde, weil offensichtlich der Algorithmus der Meinung ist, dass ich den nicht interessant finde. Und zwar auf Disney.
Ja.
Bin ich angekommen. Wieder Christian Bale.
Oh.
Und zwar Amsterdam.
Oh ja, hier. What to watch tonight steht da direkt bei mir ganz vorne.
Ja, bei mir nämlich nicht.
Interessant.
Ein Krimi-Epos über 3 Freunde, die in einen Geheimkomplott verwickelt sind. Mystery, Drama, Komödie.
Ja. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, sieh mal einer an, den, wenn wir nächste Woche,
nicht der aus Tenet?
Wenn wir Tenet besprechen, ne? Schon wieder haben, genau.
Double Feature.
Und Anya Taylor-Joy.
Oh. Ach so, dann ist ja, dann bin ich ja committed.
Dann bist du committed. Schon wieder 2 Stunden 15. Also es geht weiter mit diesen 2 Stunden plus Filmen.
Mhm.
Da hatte ich jetzt auch einen schönen Tweet. Nee, es war, glaube ich, ein Tweet. Oder?
Ob ich das gut?
Ja, so heißen die bei Mastodon.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, oder da, ob ich das da gelesen habe. Irgendwie sowas wie, wenn jemand zu dir sagt, bei irgendeiner Serie, wo habe ich denn das gelesen? Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich würde jetzt gerne Attribution geben, aber ich kann es nicht, ich weiß es nicht mehr. Wenn jemand bei dir zu einer Serie, hört man wohl regelmäßig dann irgendwie so den Satz, ja, das fängt ein bisschen schwach an, aber bleib mal bei, so nach 6, 7 Folgen ist es gut. Und wenn jemand aber zu dir sagen würde, ja, diese Filmreihe, ja, die ersten 4 Filme, die sind nicht so, aber so ab dem 5. wird es wirklich nicht schlecht bei so einer, also so Harry Potter oder sowas.
Nee, bei Resident Evil ist das doch so.
Ja, oder so, oder genau.
Ab dem 4. wird es doch.
Genau, gut. Und das eine kommt einem absurd vor, aber das andere würde man so, ja, dann ist das halt so. Aber wenn du das so in Stunden Stunden, die du sehen musst, zusammenrechnest, ist das vielleicht exakt dasselbe. Trotzdem kommt einem das eine komplett absurd vor, das andere nicht. Warum?
Ja, bei diesen Star Trek Serien, ja, die sich zum Teil, also, oder in der Regel erst so eine 3. bis 4. Staffel entwickeln,
ja,
wo man auch denkt so, wow, erstmal.
Genau.
Und die Staffeln sind ja irgendwie 20 Folgen, die Staffel, ne? Also,
ja, die damalige, erstmal, ja, klar.
Ja, wo man erstmal 60 Folgen schauen muss, bevor es gut wird. Das ist schon heftig.
Ja. Ja. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Okay, Amsterdam.
Ja.
Schön, ja, Christian Bale schon wieder, wunderbar. Und gut besetzt. Ich freue mich. Genau, was wir aber auch noch auf die Liste setzen wollen, was jetzt für die Hörer ein bisschen blöd ist, weil wir jetzt das Schnäppchen geshoppt haben und die Hörer es nicht mehr kriegen können. Du hast letzte Woche irgendwie entdeckt, oder Anfang dieser, ich weiß gar nicht mehr, oder am Wochenende irgendwann.
Am Freitag, ja.
Das Bullet Train, der uns ja in den Kommentaren schon mehrfach jetzt empfohlen wurde
und geworfen wurde, ja.
Genau, und irgendwie auf besten Listen für beste Filme des Jahres und so zu lesen war. Und den ich auch schon seit langem irgendwie auf meiner Wer streamt es Watchlist habe und darauf warte, dass der mal irgendwo auftaucht, wo man ihn schauen kann. Aber du hast jetzt eben gesehen, dass er am letzten Wochenende im Sale bei, oder im kostengünstigeren Leihpreis bei Amazon Prime gewesen ist. Und man konnte ihn dort
für einen Euro halt.
Für einen Euro leihen, genau. Und da haben wir jetzt mal drauf geklickt. Wir haben ihn aber noch nicht geschaut, weil man hat ihn ja dann 30 Tage Zeit, wenn man ihn dann da geklickt hat, hat man 30 Tage. Und wenn man ihn dann startet, dann hat man nur noch 48 Stunden.
Ja, ist blöd, wenn es dann wie bei mir bei Northman ist. Wenn man sich den dann shoppt und dann eine Woche vorher, bevor es abläuft, dann merkt oder dann zufällig sieht, ach, du hast ja noch Northman. Ah, okay, habe ich jetzt noch eine Woche. Na, das gucke ich dann jetzt am Wochenende. Und dann ist das Wochenende vorbei und denkt, und dann merkt man, scheiße, ich habe den Film nicht geschaut. Und dann hat man umsonst gekauft. Ist dann auch nur ein Euro, aber man ärgert sich dann trotzdem drüber.
Ja, klar. Ja. Ja, gut, wenn du einen Euro in deiner Jackentasche irgendwo ins Innenfutter verlierst, traust du dem keine Sekunde nach. Bei dem Euro ärgerst dich dann so, dass es noch Monate später im Podcast.
Ja, ich glaube, man ärgert sich dann ja auch weniger über den Euro, man ärgert sich halt darüber, dass man die Chance verpasst hat, den Film zu schauen.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Ja. Und 15 Euro will man halt dann doch nicht dafür zahlen oder 8, ich weiß nicht, wie viel die kosten.
Ja, naja, gut, du könntest ihn dann für 5 nochmal leihen, aber
ja,
ja, stimmt schon. Gut, also mit anderen Worten, nächste Woche machen wir Double Feature, Amsterdam Bullet Train. Hat der Zug auch ein Ziel?
Hast du gesehen hier, Oscar-Nominierung? War ja heute, gell?
Ja, habe ich gesehen.
Im Westen nichts Neues für...
Für alles Mögliche nominiert.
10 Oscars oder so nominiert. Ja. Ich glaube, der zweit am meisten nominierte Film dieses Jahr. Nach diesem Michelle-Dings-Film. Wherever, whenever.
Ja, das ist Shakira, glaube ich.
Oh Gott, ich muss den Shakira-Song denken.
Er heißt auch nicht so, er heißt Everything, Everywhere, ja, All genau. At Once.
Also du wusstest, was ich meine.
Ja, ja, ich wusste, was du meinst.
Der mir auch unheimlich schon ans Herz gelegt wurde von verschiedenen Leuten. zum Teil mehrfach, die mich mehr oder weniger nötigen wollten, da ins Kino zu gehen. Und ich habe irgendwie keine Lust auf diesen Film. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich warte halt, bis er irgendwo auch wieder für einen Euro oder kostenlos ist. Aber bisher ist er das nicht.
Ich habe den auch auf meiner, wer streamt es, Watchlist.
Und ich bin sehr gespannt, ob ich den mögen werde. Also
was ich da auch habe, was auch massiv nominiert worden ist, ist der hier von dem Brügge sehen und sterben Typen. Wer ist er? Ich komme nicht auf seinen Namen.
Colin Farrell?
Nee, der Regisseur. Irgendwas mit Donner. Martin Don McDonough. Genau, so heißt der Typ. Der neue Film von dem, The Banshees of Inisherin, oder so, das ist wahrscheinlich irisch und unaussprechbar. Das
sieht wieder genauso aus wie Brügge sehen sterben, oder?
So ähnlich, ja. Mit
auch sieht eigentlich aus wie ein zweiter Teil davon, ja.
Ja, genau. Und auch wieder mit Brendan Gleeson.
Ja, genau.
Und seit ich den ersten Trailer gesehen habe, ist der auf meiner Streamtest-Liste, aber der ist auch noch nirgends aufgetaucht, wo man ihn jetzt, also man kann ihn leihen sicherlich für Geld, aber in den entsprechenden, ich habe so viele verdammte Streaming-Portale abonniert.
Ja, ich sehe das auch nicht ein, jetzt noch Geld für einzelne Filme zu
zahlen. Für so einen Euro für Bullet Train bin ich dabei.
Ja, oder das ist okay.
Kino gehen wäre auch noch sowas. Da habe ich im Moment halt einfach keine Zeit für. Und wenn mich mal was so richtig interessiert, dann gebe ich auch mal 5 Euro fürs Leihen aus. Aber, ja.
Ja, aber sagen wir mal ehrlich, wenn man irgendwie 4 Portale oder wie viel wir haben, hat, da läuft halt immer irgendwas, was einen interessiert und was auch der neue heiße Scheiß ist. Das ist dann halt vielleicht nicht Avatar, aber ist dann halt vielleicht Amsterdam oder so, gell?
Ja, und also nach einer Weile ist es dann halt Avatar, ne? Wie du vorhin bei den Computerspielen schon gesagt hast, klar, wir machen diesen Podcast und wir wollen darüber aktuelles Material reden, aber diese Portale bieten ja genügend aktuelles Material.
Ja.
Das super mega aktuelle Material, was wir früher mal, heißt dieser Podcast irgendwas mit Sneak oder täusche ich mich? Egal. Das, was wir früher mal hatten, das haben wir jetzt im Moment in der Art und Weise natürlich dann nicht mehr, aber okay, that's live.
Ja, genau. Ja, aber hier im Westen nichts Neues, das ist schon heftig, oder? Also ja. Und ich muss auch sagen, ist natürlich dann ein bisschen wie, ich will es natürlich doch sagen, wie beim Grand Prix d'Eurovision, dem wird halt dann politisch, die Politik spielt ihm halt hart in die Karten, gell? Also dieser Krieg könnte schon dafür sorgen, dass seine Chancen ziemlich gut sind, dass er da also mal mindestens den Auslands-Oscar gewinnt. Ich habe eher das Gefühl, der wird den Haupt-Oscar gewinnen. Also, weil es einfach naheliegend ist. Einfach in dieser Zeit ein Antikriegsfilm diese Auszeichnung bekommt. Weil er ist ja nominiert für bester Film, ne?
Wenn du das sagst. Ich habe das hier zwar gerade vor mir, aber
sowohl für internationale als auch für bester Film. Weißt du, wie das ist? Sprechen sich die Kategorien dann ab? Oder, nee, ich glaube, bei Das Leben ist schön, der hat auch beides gewonnen, oder? Bester Film und bester ausländischer Film. Oder irre
ich mich? Da weiß ich nicht, wie diese Wahl abläuft. Ich glaube nicht, dass die sich absprechen.
Ich glaube auch nicht, nee. Also das kann passieren.
Ja, genau. Also Best Picture, All Quiet on the Western Front, Avatar, Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans,
Whenever,
Wherever. Wie spricht man diesen Scarlett Johansson Film aus? Tar? Da ist so ein Akzent drüber. Keine Ahnung. T-A-R mit so einem Strich obendran. Top Gun Maverick, Triangle of Sadness und Woman Talking. Ja, aber was auch nominiert ist, wo ich dann auch noch vielleicht mal drüber reden wollte, noch auf Apple Plus heimst ja auch weiter, Apple TV Plus heimst ja auch weiter Preise ein oder jetzt zumindest hier eine Nominierung. Best Animated Short Film. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Eine wirklich zuckersüße Kindergeschichte, würde ich sagen. Als Animationskurzfilm auf Apple TV Plus. Jetzt auch hier Oscar nominiert für besten animierten Kurzfilm und haben wir kürzlich mit unseren Kindern geschaut. Auch sehr, sehr schön.
Mhm, ich habe nie gehört.
Hast ja auch kein Apple TV Plus.
Ja, nee, aber ich habe auch nichts darüber gehört. Über den Ted Lasso habe ich schon was gehört, aber.
Oh.
Okay. Ja, ich muss mir Dings mal holen. Apple wird,
was ist denn mit,
wird nicht
was ist denn mit Paramount? Wann wirst du weich? Es kommt demnächst die nächste Staffel PK, die letzte. Ich weiß nicht, ob die noch bei Amazon erscheinen wird.
Ja, das kommt eben drauf an, gell?
Ja.
Also ich war halt von Prodigy so hart abgeturnt.
Aber das ist auch noch die wie heißt er? Heißt er Pike? Nee, ich bin...
Ja, diese Pike-Serie, die heißt die Strange New Worlds oder so?
Also ich bin gerade verwirrt, weil ich jetzt aktuell wieder Snowpiercer schaue und da heißt der eine Typ auch Pike und ich bin gerade nicht mal sicher, ob es der richtige Name ist, aber wenn du es auch sagst, dann...
Ich glaube, Strange New World hat sie, aber ich stehe halt überhaupt nicht auf Originals, auch nicht auf dieses Retro-Original, also auch nicht auf die ersten zwei Discovery-Staffeln, die ja auch mit Spock sind und so. Ich kann Spock einfach nicht ausstehen und vor allem nicht den neuen Spock-Schauspieler.
Der ist wirklich ein bisschen anstrengend, ja.
Und
Emo-Spock finde ich auch ein bisschen.
Ja, genau, Emo-Spock, richtig. Und ich, also ja, aber die Kritiken sind halt so überschwänglich. Jeder liebt diese Serie. Auch Leute, die Discovery nicht mochten, deswegen, ja, keine Ahnung, ich kämpfe da ein bisschen mit mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bisher habe ich mich noch nicht dazu durchgerungen, Paramount zu abonnieren, aber...
Okay, dann habe ich ja noch was anderes für dich. Wenn du eh schon bei Disney Plus dann unterwegs bist jetzt für Amsterdam,
ja.
Dritte Staffel Orville ist endlich... auf Disney
ist Plus. Verfügbar, ja?
Ja, noch nicht komplett, aber ich habe die erste Folge schon gesehen. Das war das erste Weltraumzeug, was ich auf meinem neuen OLED-Fernseher gesehen habe und es sah fantastisch aus. Insofern.
Warum ist das jetzt bei Disney?
Das war vorher auch schon bei Disney, oder?
Nee.
Ich meine schon.
Haben wir es nicht bei Prime geschaut?
Du hast recht. Du hast recht, wir haben das bei Prime geschaut. Jetzt, wo du sagst. Ja, es ist jetzt bei Disney. Warum auch immer. Also, ist ja auch egal, aber
ja,
ist egal. Kann man ja da auch gucken.
Achso, da ist jetzt eine Folge und da kommen jetzt wöchentlich Folgen raus, oder?
Ich weiß nicht, in welchem Takt die erscheinen. Ich hoffe jetzt mal ganz stark, dass die anderen da jetzt auch nach und nach reinpurzeln werden. Das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, da ging ich jetzt einfach fest von aus. Die ist ja auch schon seit einer ganzen Weile zum Kaufen verfügbar auf allen möglichen Portalen, aber halt noch nicht zum Leihen irgendwo. Und jetzt ist sie zum allerersten Mal, diese erste Folge zum Leihen bei Disney Plus aufgetaucht.
Mhm.
Und ich hoffe mal, dass die jetzt nachkommen, die restlichen Folgen.
Das ist auch so eine grandiose Serie.
Ja, und es endete ja auf so einem, ja, mit diesem Roboter, wie heißt der? Isaac, glaube ich.
Ja.
Dass der da so böse geworden war und seine Rasse da, diese Computer dann diese riesige Raumschlacht und tausende Tote und so.
Das war geil, diese Raumschlacht.
Und halt ein ziemlich, ziemlich furioses Ende gefunden hat. Mhm. Und jetzt die erste Folge beginnt halt mal so mit dem Fallout dessen, was das bedeutet, wenn jemand, den du an Bord hattest, dessen Rasse, oder Rasse ist vielleicht das falsche Wort an der Stelle, weil die sind ja Maschinen, aber Volk, wie auch immer du das nennen willst, seine Leute halt, ganz viele Menschen auf dem Gewissen haben, nicht nur Menschen, sondern auch andere Aliens. Und der Typ aber immer noch an Bord ist. Und wie geht die Crew damit um und so. Und dann da startet die Geschichte und dann geht's los.
Ja, die wird zunehmend deep, die Serie. Ist halt, ja, das schafft die halt immer noch so irgendwie Comedy zu sein, aber auch total deep. Also ist halt nicht mehr nur läppisch wie die erste Staffel, obwohl die auch schon gut war. Aber das ist einfach eine richtig gute Serie.
Also mir fehlte jetzt in der ersten Folge noch, fehlten mir Beiträge von ganz vielen Crewmembers. Aber es war sehr, sehr eingeschränkter Cast. Zum Beispiel hier unser Typ mit dem Ei, ich weiß seinen Namen gerade nicht. Ich muss erst wieder reinkommen. In die
ganzen, das ist ja schon ein bisschen her, ja.
Ja. Der ist, glaube ich, in einer Szene zu sehen und sagt irgendwie einen Satz und das war's dann. Aber vielleicht kommt das jetzt. Ist ja noch viel Staffel übrig.
Stimmt.
Genau, also kannst du wieder einsteigen.
Ja, ich schaue das dann, wenn es komplett da ist. Wöchentliche, das ist nicht meins.
Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja, und ich muss mich jetzt durch Snowpiercer dritte Staffel noch zu Ende durchfrieren. Und
dann muss ich sie nochmal rewatchen, weil ich kann mich an nichts mehr erinnern.
Ja, Ja, und
sag halt Bescheid, wenn du fertig wirst.
Ich bin jetzt bei der Hälfte. Ich bin jetzt fünf von 10 Folgen.
Also in 5 Monaten muss ich dann anfangen damit.
Ja, vielleicht gebe ich ein bisschen Gas. Ich muss jetzt Mandalorian rewatchen nochmal mit meiner Frau. Weil ab dem 1. März ist, glaube ich, der Final Trailer jetzt erschienen. Ich habe den jetzt neulich angeschaut. Von Mandalorian 3. Staffel, die jetzt Anfang März kommt. Und vorher müssen wir nochmal Rewatch machen, weil alles auffrischen ist wichtig. Ob er jetzt da aus seiner Sekte austritt oder nicht oder wie oder was, das ist ja alles. Da sind ja viele Fragen offen.
Ich finde ein bisschen ist da der, also seit es da eben dieses Feature von ihm in der Boba Fett-Serie gab, ist für mich da ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen. Also ich freue mich auf Andor, auf eine zweite Staffel Andor, aber Mandalorian braucht jetzt nicht noch eine Staffel unbedingt. Also,
ach, er hat doch jetzt das Darksaber und er muss jetzt nach Mandalore gehen und sich entweder da in den Wassern reinwaschen lassen, damit er von der Schmiedin wieder anerkannt wird, weil er seinen Helm abgenommen hat. Dann zurück in seine Deathwatch-Sekte da eintreten wieder. Oder er nimmt das Saber und regiert Mandalore und wird der neue Chef Mandalorianer und keine Ahnung was. Und was ist mit Baby Yoda? Macht er jetzt sein Jedi-Training weiter oder bedeutet die Tatsache, dass er von Luke weggegangen ist und am Schluss wieder da gegen die Bösewichte auf Tatooine gekämpft hat, heißt das jetzt, dass er sich entschieden hat, ich mache kein Jedi-Training mehr, ich bin jetzt wieder Foundling.
Freelancer.
Vom Mandalorianer. Ja, Unaligned Force User heißen die, glaube ich. Da sind so viele Fragen offen, das muss alles noch geklärt werden. Ich brauche dringend eine dritte Staffel. Ich finde auch nach wie vor, dass die Wiedervereinigung dieser beiden Figuren nicht in die andere Serie gehört hätte, weil das hätte man einfach zu einem sehr viel emotionaleren Moment machen können, wenn es nicht während einer Verfolgungsjagd hinten auf irgendeinem komischen Fahrzeug hätte stattfinden können oder auf dem Rücken vom Rancor oder ich weiß gar nicht mehr, wo das gewesen ist. Irgendwie jedenfalls im Tohuwabohu drin.
Ja, völlig.
Und da hätte man
verschenkt.
Mehr draus machen müssen. Aber das heißt ja nicht,
Potenzial.
Dass die Story nicht noch sehr viele offene Enden bereithält. Und der Trailer sieht halt so gut aus.
Habe ich ja nicht gesehen.
Ah, von daher, da bin ich jetzt hyped. Und da will ich nochmal die ganzen kleinen Details, die mir jetzt schon wieder entfallen sind, nochmal auffrischen. Noch ein bisschen rewatchen, bevor es losgeht. Ich wollte die zweite Staffel nochmal rewatchen und das habe ich meiner Frau gesagt, habe ich gesagt, hier, guckst du mit oder soll ich das allein, weil ich würde es sonst auf Englisch gucken und dann meint sie, warum nur zwei, warum nicht alles? Okay, I see your point. Dann machen wir das so.
Ja, mal gucken, vielleicht wenn Andor die zweite kommt, schaue ich das nochmal mit meiner Frau, auch die erste.
Ja. Ja, gut.
Könnte lohnen. Momentan schauen wir ja Vikings, sind aber fast durch. Wir haben jetzt glaube ich, in der vorletzten Folge. Aha. Das ist ja auch sehr, sehr umfangreich.
Ich habe es auf BeReal gesehen, Vikings letzte Staffel oder sowas hast du geschrieben. Und dann dachte ich mir so, ja, endlich, er hört dieser Wikinger-Unfug mal endlich auf.
Na, das denkst du. Die zweite Staffel von Vikings Valhalla, also vom Spin-Off, ist ja gerade rausgekommen.
Ach Gott.
Die werden wir natürlich direkt im Anschluss schauen. Und dann werde ich natürlich meine Frau nötigen, noch Northmen zu schauen. Also diese norwegische Vikings-Persiflage, die noch so viel besser ist.
Da könntest du mich ja fast dazu kriegen, dass ich die anschaue, weil das
ist einfach so großartig. Es ist noch ein bisschen lustiger, wenn man Vikings kennt.
Wahrscheinlich, ja.
Aber selbst, ich habe die ja geschaut, als ich Vikings noch nicht gesehen hatte und selbst da war es schon unheimlich lustig. Also es ist einfach, ich glaube auch, dass dir das gefallen würde, weil es ist halt auch auf lustigem Norwegisch-Englisch, gell? Also Englisch mit norwegischem Akzent.
Ja, sehr gut.
Also so wie unsere Norweger Freunde von Instagram.
Ja, das ist fantastisch. Gut, die haben übrigens jetzt gerade so Outtakes gepostet, wenn sie immer in ihren Videos irgendwas nicht hinkriegen oder so. Auch sehr unterhaltsam. Gut, nee, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf diese Sendung. Jetzt ist sie nämlich knapp 2 Stunden lang geworden. Das haben wir jetzt doch noch irgendwie geschafft. wir schauen Amsterdam und, das ist das Besondere diese Woche und Bullet Train, also zwei Filme als Doppelheadliner und wie immer.
Und wird, Tenet besprechen wir auch noch.
Und Tenet besprechen wir auch noch, genau. Also es ist quasi
eine krasse Folge nächste Woche.
Ja, genau. Also vor allen Dingen, wenn ja, wenn das, wenn, das, wenn, wenn das alles so also über Tenet gibt es, glaube ich, viel zu reden. Über Bullet Train erhoffe ich mir, dass es viel zu reden gibt. Amsterdam kann ich nicht einschätzen. Also wenn es so kommt, wie ich denke, da könnte das alleine für die Filmbesprechungen lang dauern. Und wenn der Stefan noch über seinen Urlaub berichtet, dann sehe ich, dass sie die 3 Stunden vielleicht wieder knacken könnten oder nicht. Weiß man nicht. Stefan muss immer früh ins Bett und die Kinder betütteln. Das ist immer schwierig.
Ja, ich bringe auf jeden Fall noch diese Frauen im Ersten Weltkrieg-Serie mit. Und ein, zwei Filme habe ich auch noch geschaut. Also, ja, mal gucken. Wird eine längere Folge nächste Woche.
Epische Besenderung in der 765. Das hier war die 764. Sneakpot.de, wie immer, eure Anlaufstelle für die Kommentare. Auch das hat in den letzten Wochen mehrfach sehr gut funktioniert. Und finde ich nach wie vor gut, dass ihr meine Abmoderation ernst nehmt und auch Kommentare schreibt. Oder es einfach so tut, ohne meine Abmoderation. Ist mir auch wurscht, wie. Hauptsache, die kommen weiterhin. Ich mag sehr diese Interaktion mit unseren Hörern und Hörerinnen. Ihr könnt auch uns nach wie vor auf BeReal folgen. Wie heißt du auf BeReal? Einfach nur CHWP, ne?
Ja, genau.
Genau, ich heiße Rob Krüger, wie ich auf Twitter und Mastodon auch heiße. Und der Stevie heißt, oh Gott.
Stevie. Stevie. Mit hinten 2 E und vorne einem E.
Hinten und doppelt und vorne, aber da ist noch eine 77. Stevie mit 2 E und eine 77. Genau, ja. Wenn ihr das mögt, dann könnt ihr auch da einsteigen. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie nächste Woche wieder ein und bis dahin eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.